Also ich glaube, wir brauchen schon Mechanismen in der Gesellschaft, gerade weil sie pluraler wird, wo wir diese Grundprinzipien, das, was ich eben gerne als Leitkultur bezeichnen möchte, auch in der Gesellschaft weiterhin verankern. Und ein Vorschlag, der ja immer von der CDU auch kommt, ist eben dieses Gesellschaftsjahr zum Beispiel. Ich bin kein Freund von Wehrpflicht, aber ich habe mich oft mit Freunden unterhalten, die das noch gemacht haben. Und dieser integrative Charakter, den es hatte, den finde ich schon wünschenswert. Und es muss jetzt dann eben nicht unbedingt ein Wehrdienst sein oder ein Militärdienst. Aber zum Beispiel, ich habe kein soziales Jahr gemacht, kein Zivi. Und ich bereue das total. Aber das war irgendwie auch überhaupt nicht für mich auf dem Schirm. Ne? So als jemand aus eher so, ja, einem Migrationshintergrund hatte ich das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Das haben irgendwie alle meine deutschen Freunde gemacht. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte.
B-O-M. Berlin Ostmigrantisch.
Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast.
Mit echten Berliner Biografien. Hi Daniel.
Hallo Jaskül. Es ist Mai. Mhm. Wir haben jetzt zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Und beide Folgen haben polnischstämmige Berliner Menschen oder Menschen, die lange in Berlin leben.
Ja.
Heute haben wir Susanne Zelster in Charlottenburg aufgewachsen. Charlottenburg und dann später Grunewald aufgewachsen. Bis vor kurzem auf Bad Bastuftung. Vorher in der Energiewirtschaft gearbeitet, eine Zeit lang in London gelebt. Für die CDU in Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg.
BVV. Ein Begriff, der nur BerlinerInnen was sagt.
Ja, oft heißt es sonst SVV, glaube ich. Und sonst ist es BVV-Bezirk. Und jetzt tritt sie an für die Europawahl.
Ja, über die CDU oder für die CDU.
Und was ich ja total spannend fand, war, also wir reden über Fahrradfahren zum Beispiel.
Wir reden über das Fahrradfahren als eine politische Forderung aus der CDU gegen die Grünen.
Ja.
Ich glaube, das ist Teaser genug, oder?
Genau. Ja, also hört rein. Es wird eine sehr lange Folge geworden.
Ja.
Weil es sehr viel zu erzählen gab und es geht sehr viel auch um Europa. Was ja am Ende auch ein Berliner Thema ist.
Ja. Berlin als Nabel Europas.
Genau. Ich habe mal ein Debattierturnier, die Finaldebatte, da war das Thema, sollte Berlin die Hauptstadt von Europa werden?
Das Konzept dazu ist Berlin-Zentrismus.
Ah ja, genau. Also hört rein, Susanne Zelts.
Hallo Susanne.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Ich glaube, das ist die 30. Folge. Wir haben gerade über meine Erkenntnisse aus der Folge mit Thilo Mischke gesprochen. Über ob Sorge, was Finanzen angeht, Kreditaufnahmebereitschaft angeht, ein ostdeutsches Phänomen ist. Und du hast einen Einwand.
Ja, also Einwand nicht, aber ich glaube, es ist vor allem was vielleicht in Deutschland noch mal mehr in den Regionen, die protestantisch geprägt sind, ein Thema ist, als dass ich das jetzt zwischen Ost- und Westdeutschland unterscheiden würde. Vielleicht mehr so katholisch-protestantisch.
Aber das heißt, dann gleich ein Bezug zu deiner eigenen Biografie.
Ja.
In Polen nimmt man gerne Kredite auf?
Ja, die sind da sehr offen für. Okay. Ja. Ich habe auch.
Bist du enttäuscht, Daniel?
Nein. Guckst du? Nein, gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich habe so dieses Polska-Matka-Ding. Ne? Ist das nicht auch die Erzählung von Frauen, die so eben auch Geschäfte machen? Und auch oft, ganz oft die polnischen Frauen, die Geschäfte leiten, wo dann die Männer oft arbeiten. Ist das ein Stereotyp oder ist das was fundiert ist?
Ich glaube, das ist ein bisschen ein Stereotyp, aber in Polen ist natürlich eine größere Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen. Mhm. Der Economist macht zum Beispiel immer so einen Index, wo Frauen so die besten Möglichkeiten haben, was verschiedene Bereiche anbelangt, auch Karriere, aber auch andere. Und da ist Polen zum Beispiel ganz weit mit vorne, weil ja da einfach viele der Regularien oder vielleicht auch der Kultur so sind, dass es für Frauen einfacher ist. Und das heißt, also ja, es gibt bestimmt auch viele Frauen, die da beruflich vielleicht in einer leitenden Rollen sind, aber Polska Matka, ja, nee, das ist mir jetzt nicht so präsent als.
Ich habe ein Auslandssemester in Warschau gemacht und da wurde uns das quasi beigebracht, aber so als ein Bild dargestellt, also sehr starke Frauen
Es ist eine matriarchale Gesellschaft, das stimmt, ja.
Aber sind die dann auch tendenziell, ich habe keine Ahnung von der Arbeitsmarktsituation in Polen, tendenziell Arbeitgeberinnen oder Arbeitnehmerinnen? Wisst ihr das? Frauen?
Naja, es gibt dasselbe Problem wie überall, dass viele Frauen eben nicht in Führungsrollen oder auch in der Politik nicht gut vertreten sind. Aber so wie in vielen ostdeutschen Ländern ist durch auch vielleicht die kommunistische Zeit dort in Polen eben eine große Arbeitsmarktbeteiligung. Viel auch Frauen beispielsweise in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern. Also es sind so ein paar Sachen vielleicht nochmal anders als hier in Deutschland. Mhm. Und dieses, dass es eine matriarchale Gesellschaft ist, ist auch eher darauf bezogen, dass, also im Katholizismus beispielsweise wird auch viel mehr Maria, Mutter Gottes, in den Fokus genommen als Christi. Ob das jetzt so ein großer Beweis dafür ist, weiß ich nicht, aber das ist so ein großer Unterschied, den man sieht. Und es gibt schon immer die Oma oder die Mutter, die so das Familienoberhaupt in dem Sinne ist, dass sie so sehr stark auch die Familie mit organisiert. Und also da, finde ich, prägt sich das am meisten aus. Jetzt aber die Herr Männer haben trotzdem auch in vielerlei Hinsicht das Sagen.
Wir sind hier besorgt um die Power. Ressourcen von Männern gerade? Nein, natürlich nicht.
Ich
will nur kurz was sagen, weil wir inhaltlich eingestiegen sind. Wir haben noch nichts zu dir gesagt. Du bist Berlinerin, eine Charlottenburgerin, fast Moabiterin.
Das ist auch richtig.
Oh, Charlottenburg Nord.
Ja.
Ja. Und,
ich habe Pizzen ausgeliefert.
Du bist polnischstämmig.
Ja.
Und du kandidierst für die Europawahl.
Auch das.
Für die CDU.
Auch das.
Gut, jetzt wissen alle, mit wem wir es zu tun haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier bist. Und jetzt können wir inhaltlich gerne weitermachen. Bei Daniel brennt es auf der Zunge.
Ja, ich wollte noch eine Sache zu mit dieser Frauen- und Männer-Thema. Ich habe jetzt letztens hier von Silke Scholz gelernt, das ist eine Gendersoziologin, dass der Grund, warum in Ostdeutschland der Gender-Pay-Gap geringer ist als in Westdeutschland, hat nicht damit zu tun, dass die Frauen mehr verdienen, sondern damit zu tun, dass die Männer ja eben auch weniger verdienen. Also, dass es sozusagen eben mehr Männer mit hohem Verdienst in Westdeutschland gibt, mit dem ganzen, ne, die Frau bleibt zu Hause und so. Und dass das eher der Grund ist, warum es keine, also die Löhne in Ostdeutschland sind generell geringer. Weißt du da was über Polen? Das könnte ja ganz ähnlich sein. Das ist, also, weißt du was über den Gender Pay Gap in Polen?
Nee, tut mir leid, muss ich passen.
Aber dafür haben wir dich auch nicht eingeladen.
Aber so sind wir halt eingestiegen, keine Ahnung, manchmal passiert das so.
Ja. Ja, Charlottenburg Nord,
ja.
Erzähl mal, du, ich meine, wir sprechen nicht darüber, wo die Menschen gerade leben, auch aus Sicherheitsgründen. Mhm. Aber wie ist die Entwicklung von Charlottenburg Nord in den letzten 20, 30 Jahren aus deinen Augen? Wie hast du das erlebt?
Also vielleicht muss ich vorweg sagen, dass ich jetzt nicht mehr in Charlottenburg-Nord wohne. Also ich bin da aufgewachsen, bis ich so 7 Jahre alt war, da am Spreebogen in der Nähe von der Gotzkowski-Brücke. Also ich kann natürlich am besten davon berichten, wie es damals dort war.
Mhm.
Und dann habe ich auch lange Zeit im Grunewald gelebt, also andere Ecke von Charlottenburg-Wilmersdorf und dann auch lange im Ausland. Und jetzt bin ich zwar wieder in Charlottenburg, aber eben auch nicht in Charlottenburg-Nord. Aber dadurch, dass ich da auch in der Bezirksverordnetenversammlung ein Jahr lang tätig war und überhaupt da mich lange politisch engagiert habe, habe ich schon einen Eindruck. Und es hat sich natürlich auch wahnsinnig verändert, so wie ganz Berlin. Aber als ich damals dort groß geworden bin, war das schon insofern speziell, dass da gerade so lauter Neubauten errichtet wurden und sehr, sehr viele Familien, junge Familien dort eingezogen sind, die eben nach Deutschland migriert sind. Und wir waren da wirklich ein kunterbunter Haufen. Also meine Familie kam als Spätaussiedler nach Deutschland, aber da waren auch ganz viele Gastarbeiter aus Italien, Türkei, Griechenland. Da waren auch Kontingentflüchtlinge, also wirklich die ganze Bandbreite. Und dadurch war es richtig Multikulti. Und ich habe das als Kind als sehr schön empfunden, weil da einfach viel los war. Mhm. Wir hatten so einen abgebrannten Schrebergarten, der da so brach lag, und irgendwie einfach wahnsinnig viel Platz so vor allem. Ich weiß nicht, ob euch die Heisenbergstraße was sagt, aber das ist so eine Straße, so eine Einbahnstraße, und dann hast du da direkt die Spree und ja, diesen Schrebergarten. Also es war toll, aber es ist auch wirklich nach einer Zeit ein bisschen gekippt. Also es wurde echt auch tatsächlich dann irgendwann ein bisschen gewalttätig. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dann meine Eltern gesagt haben, dass wir da wegziehen. Und ja, ich glaube, inzwischen ziehen da halt nochmal eine ganz andere Ecke von Leuten hin. Also ich kenne inzwischen viele junge Studenten, die zum Beispiel da auch in diese Region von Charlottenburg ziehen. Aber es ist auch noch immer eine, die jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig gentrifiziert ist im Vergleich zu anderen Teilen Berlins.
Ja, also, wenn die Studierenden kommen, die sind ja meistens die Pioniere. Ja, also die sind ja die Vorhut. Witzigerweise kannte ich damals einen Studenten, der in Charlottenburg gewohnt hat, der mal total drauf geschworen hat, so in den Nullerjahren war das. Und der war der Einzige, den man überhaupt, dann später kam noch eine zweite, zwei.
In welcher Ecke denn von Charlottenburg?
Tatsächlich direkt, da wo das Rathaus ist, die Straße. Ist das ja, Bismarck?
Richard Wagner.
Otto Suhr.
Fuck Richard Wagner, Chili González, egal, anderes Thema. also da in der Gegend, so zwischen Richard Wagner Straße und diesem Kaiserdamm, da hat er gelebt. Da hat er mal total geschworen auf Charlottenburg. Ja, wir waren alle in unserem Prenzlberg und waren, wir kommen dich nicht besuchen.
Ja, das sind Vorurteile. Diese Ecke ist ja sehr speziell, weil die Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr auch nicht so gut ist.
Ja.
Da ist ja nur dieser eine Bus, früher 101er.
Ja, genau.
Und sonst sind die U-Bahn-Stationen wirklich sehr weit. Die nächste Haltestelle wäre Richard-Wagner-Platz, Ernst-Reuter-Platz oder in die andere Richtung Turmstraße. Ist aber alles sehr, sehr weit. Und dann gibt es halt einen Bus, der die verbindet. Und deswegen finde ich es interessant, dass da jetzt auch eine Gentrifizierung stattfindet. Wahrscheinlich dann eher so TU-Studierende, oder?
Nee, ich kenne auch nicht TU-Studenten, die da jetzt hingezogen sind. Aber es ist halt immer noch relativ günstige Mieten, dadurch, dass es halt so schlecht angeboten ist. Und ich kenne auch jemanden allerdings schon auf der anderen Seite der Gotzkowski-Brücke, also in Moabit. Da kann man auch noch so relativ günstig für Berliner Verhältnisse eine Eigentumswohnung kaufen, ne? Wenn man darauf spekuliert, dass sich diese Ecke auch weiter so entwickelt, wie sie das gerade tut. Also ich habe schon das Gefühl, dass das also auch zunehmend irgendwie von so jungen Berufstätigen, die schon irgendwie ein bisschen Geld haben und irgendwie über Wohnungskauf nachdenken. Ja.
Also ich bin ja auch in Charlottenburg aufgewachsen, nicht die Ecke, sondern die Ecke am Charlottenplatz, also zwischen Schloss Charlottenburg und Lietzensee. Und diese Ecke hat sich radikal verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Und ich habe es ja, als wir uns gerade, bevor wir aufgezeichnet haben, habe ich es erzählt, dass ich da jetzt vor ein paar Wochen bei der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf eingeladen war, in der Nieringstraße, wo meine Grundschule auch ist. Ich bin immer noch öfter mal da, nicht super oft, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, wie krass sich das verändert hat dort. Das siehst du ähnlich, oder?
Ja, es hat sich auf jeden Fall viel getan. Aber ich meine, an sich ist ja Veränderung auch was Positives. Also ich finde, dort ist es zum Beispiel wahnsinnig schön auch. Aber ich bedauere das natürlich als Berlinerin auch, wenn so der ursprüngliche Charakter von Kiezen so komplett verschwindet. Und das würde ich mir dort wünschen, dass es halt nicht stattfindet. Aber ich finde, dort sind schon auch immer noch so Ecken, wo man merkt, na, das sind noch Läden von früher und da sind auch, da sind nicht alle weggentrifiziert worden. Aber es ist natürlich auch ein Milieu hinzugekommen mit irgendwie mehr Geld und
Ja, historisch ist es ja ein ArbeiterInnenviertel. Das waren die Bediensteten, die im Schloss Charlottenburg gearbeitet haben. Und jetzt würde ich sagen, dass das halt auch nicht mehr irgendwie so ein Kiez ist, in dem viele Menschen aus einkommensschwächeren Milieus das Leben noch leisten oder das Wohnen noch leisten können. Außer jetzt vielleicht die Bauten der späten 50er, 60er, 70er Jahre.
Ja, also da eine Wohnung zu kriegen, ist sowieso echt schwierig. Man sieht da auch immer überall so Aushänge, wo Leute so ganz verzweifelt nach irgendwelchen Wohnungen suchen. Aber gut, das ist ja in vielen Teilen von Berlin so.
Ich war in Hellersdorf letztens. In Hellersdorf ist der Wohnungsmarkt leer. Man bekommt keine Wohnung mehr. Und es gibt Wohnungen, Drei-Raum-Wohnungen für 1.000 Euro.
Ja, Wahnsinn.
In Hellersdorf, da hat man vor 20 Jahren noch eine Wohnung ein Jahr mietfrei bekommen, wenn man sie selber renoviert. Also krasse Veränderung.
Ja. Ich meine, das gilt natürlich für Gesamt-Berlin. Ich habe halt einen sehr engen biografischen Bezug zu dieser Region und bei dir ist das ja ähnlich.
Ja.
Und dann gibt es aber natürlich auch Ecken wie am Jakob-Kaiser-Platz, wo die Situation wahrscheinlich eine andere ist. Ich weiß es jetzt nicht so ganz aktuell, aber ich kann mir vorstellen, dass die Preise da nicht so hoch sind wie jetzt.
Bestimmt nicht, nee.
Aber durch die Schließung des Flughafens muss es doch auch total interessant werden, oder?
Vielleicht mal perspektivisch, aber momentan sind es ja auch viel noch so Plattenbauten, auch schlecht angebunden zum Teil. Also wenn du da direkt am U-Bahn-Hof bist, vielleicht nicht, aber auch so ein bisschen weiter raus. Und es ist natürlich auch mit der ganzen Autobahn und so nicht, also von der Lebensqualität nicht so ansprechend.
Aber ich würde euch als Westberliner gerne mal was fragen, weil ich finde es interessant, jetzt habt ihr, also ihr habt ja über Veränderung gesprochen, ne? Berlin verändert sich und ich würde ja sagen, ja, das ist etwas, was Berlin grundsätzlich ausmacht. Ich als Friedrichshainer glaube, dass die Veränderungen, die in Friedrichshain seit meiner Geburt stattgefunden haben, noch etwas radikaler sind. In einem anderen Land. Aber ich finde, die interessante Frage ist, weil du hattest das einmal gesagt, Susanne, dass wenn der Kiez sich so verändert, so seinen Charakter verliert. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist, also wer hat das Anrecht zu sagen, ich war hier zuerst? Also in Friedrichshain, wir hatten das letztens schon in der Folge mit Thilo Mischke diskutiert, also ist das nicht Teil von Berlin, dass es eben immer wieder neue Leute gibt, die wir in Berlin neu gestalten auch?
Immer wieder neue Leute, würde ich sagen, ja. Aber was mich zum Teil an der Gentrifizierung stört, die ich jetzt zum Beispiel dort, also jetzt im Klausener Platz-Kiez nicht so sehr sehe, aber vielleicht in anderen Teilen von Berlins, dann wiederum schwierig finde, wenn es ein Einheitsbrei wird. Also wenn dann wirklich nur noch eine bestimmte sozioökonomische Schicht der Gesellschaft sich überhaupt da leisten kann zu arbeiten, wenn das ganze Angebot, was in der Region entsteht an Restaurants, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten nur noch auf eine bestimmte Einkommensgruppe irgendwie zugeschnitten ist. Und ich finde, das sieht man am krassesten im Prenzlauer Berg. Da finde ich das wirklich Wahnsinn. Und das finde ich aber schön, zum Beispiel da am Klausener Platz-Kiez. Ich finde schon, das hat sich verändert. Da sind auch andere Menschen inzwischen. Aber es gibt irgendwie immer noch so eine Mischung aus verschiedenen Milieus und auch verschiedenen Einkommensgruppen. Und das Angebot drumherum ist auch ähnlich dann.
Ich hätte nämlich auch direkt an Prenzlauer Berg gedacht. Und es wäre ja dann eine Ost- und West-Berliner Geschichte, weil...
Ost- und süddeutsche Geschichte.
Ost- und süddeutsche, genau. Aber das, was du sagst, klingt in meinen Ohren, wenn du irgendwie von Einheitsbrei sprichst und von sozioökonomisch besser gestellten sprichst, die dann halt irgendwie in einen Raum kommen und den aneignen und einen Einheitsbrei draus machen, das klingt für mich sehr, sehr links. Aber du kandidierst ja für die CDU.
Weil wir keine Vielfalt mögen, oder wie?
Nee, das würde ich nicht sagen. Aber also das, so wie du es formuliert hast, klingt das ja irgendwie sozialdemokratisch.
Also ich würde es sogar noch erweitern. Also ich habe mir ein bisschen auch angehört, was du so machst. Du kommst aus der Energiewirtschaft, du hast dich mit politischer Bildung beschäftigt und politische Bildung so für Europa. Ja. Also ich würde sagen, das sind tatsächlich alles Themen, wo man denken. Und ne, wenn man dann noch gegen Gentrifizierung ist, wobei es ist vielleicht gar kein grünes Thema gegen Gentrifizierung sein, aber man könnte tippen Grüne.
Also, ich komme aus einer Volkspartei. Da gibt es sowieso schon mal gar kein politisches Thema, was nicht von uns besetzt wird. Das ist ja das Schöne an den Volksparteien. Das schätze ich auch daran, oder warum ich mich auch für eine entschieden habe, dass man eben die Bandbreite der politischen Themen dort auch wiederfindet und auch ein großes Spektrum an politischen durchaus Einstellungen. Nicht alle, aber viele. Und also sowas wie Gentrifizierung und sich mit diesen Herausforderungen, die daraus entstehen, zu beschäftigen, das beschäftigt uns als CDU natürlich total. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich zu meinen CDU-Treffen gehe, dann treffe ich da wirklich die ganze Bandbreite der Gesellschaft. Da ist also jede Altersgruppe vertreten und auch jede Einkommensschicht vertreten. Ich wage zu bezweifeln, dass das der Fall bei den Grünen ist. Also ich kann diese Logik hier nicht ganz nachvollziehen, dass das jetzt nicht unser Thema ist, weil wir halt natürlich auch in unserer Mitgliedschaft und mit den Leuten, die da bei uns auch engagiert sind und vertreten sind, auch in Mandaten oder Ämtern, da haben wir wirklich die gesamte Bandbreite. Mhm. Und wir haben auch wirklich sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, gerade hier in dem Berliner Landesverband. Ja.
Das, zunächst einmal, ja, das war natürlich ein Spiel mit den Stereotypen, wie so Parteiprofile gedacht werden und wahrgenommen, also historisch wahrgenommen werden. Aber ich wollte auch nach genau diese Frage stellen. Ich meine, wir wissen ja, dass bestimmte Herkunfts-, also die Menschen, die Migrationspfad Deutschlands, die aus bestimmten Herkunftsregionen gekommen sind, dass sie tendenziell konservativ eingestellt sind. Und jetzt wäre die Frage, bildet sich das bei euch ab? Oder hast du das Gefühl, es bildet sich bei euch ab? Und zweitens, hast du das Gefühl, es gibt auch eine Ansprache für diese Menschen?
Also die Ansprache gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, was vielleicht noch mal relevanter ist als dieser generelle irgendwie, man kommt aus einer Gesellschaft und ist deswegen konservativer, ist vielleicht sowas wie zum Beispiel in Bezug zu Religion. Mhm. Also ich habe das Gefühl, oft sind viele Menschen bei der CDU, weil sie auch zum Beispiel diese religiöse Vielfalt und Toleranz und Offenheit für Religion sehr schätzen, die es bei unserer Partei gibt, die nicht in allen anderen Parteien so gelebt wird. Mhm. Das bringt, glaube ich, viele dann auch zu uns.
Mhm. Ich meine, ich finde es deswegen spannend, nochmal zurück auf diese Stereotype. Wir hatten ja auch Jan-Dennis Wulff zu Gast, vor zwei oder drei Folgen. Und da war es ja genauso, dass er auch so, sein Thema ist Sicherheitspolitik und er ist Polizist und man würde denken, ne, warum Grüne? Aber mit dieses Thema.
Wollt ihr nicht Plätze tauschen?
nee, danke. Aber mit diesem Gentrifizierungsthema, das finde ich schon, also da habe ich so eine persönliche Beziehung zu diesem Thema, wo ich denke, das ist schon interessant, dass es bei der CDU offensichtlich mittlerweile Thema geworden ist. Ich, also Özgür und ich haben ja beide einen sehr langjährigen Kollegen, André Holm, der 2007 tatsächlich verhaftet wurde. Und die Geschichte funktioniert so, dass es Anschläge gab auf Autos und es gab immer Bekennerschreiben. Und in den Bekennerschreiben wurde das Wort Gentrification auf Englisch benutzt. Und es gibt die verbriefte Geschichte, dass das Bundeskriminalamt recherchiert hat, wer denn das Wort Gentrification benutzt. Und 2007 waren das André Holm, Matthias Berndt und noch 2, 3 weitere Soziologen in Deutschland. Also das war einfach vor 20 Jahren einfach noch kein Thema in den Wissenschaften. Es gab wenige, die sich damit beschäftigt haben. Und es war ganz klar ein links konnotiertes Thema. Und das aus der Perspektive finde ich es schon interessant, dass es offensichtlich mittlerweile so weit fortgeschritten ist in Berlin, dass es eben in allen politischen Spektren, ich glaube auch bei den Grünen war das damals noch kein Thema, sondern es war ein linkes Thema zu der Zeit, dass es jetzt eben doch in allen Parteien angekommen ist. Weil natürlich auch diese Entwicklung auch vorangeschritten ist. Und ich finde das Interessante dabei, deswegen hatte ich auch die Frage gestellt mit den Veränderungen, dass der Gentrification beschreibt ja diesen ökonomischen Prozess. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, hier darf jemand nicht wohnen oder so, sondern tatsächlich diese, wo Ökonomie darüber entscheidet, wer wo wohnen kann und wo nicht wohnen kann. Das scheint jetzt angekommen zu sein in der breiten Diskussion.
Ja, und das ist ja auch ein total relevantes Thema für uns alle. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Partei sich nicht damit auseinandersetzen muss. Natürlich werden wir das auch gefragt, wie wir sicherstellen, dass Menschen sich weiterhin auch innerhalb des Rings meinetwegen das Leben in Berlin leisten können. Und ich habe auch lange Zeit im Ausland gelebt und unter anderem London dadurch sehr gut kennengelernt. Ja, ja, ja. Und das ist ein Beispiel, wie ich es nicht möchte.
Ja.
Manhattan oder was auch immer. Und deswegen, ja, auf jeden Fall müssen wir da uns darüber Gedanken machen. Ich glaube, wir kommen halt zu unter anderen Schlüssen, wie man sich dem Thema irgendwie entgegenstellt. Aber das ist für uns ein Thema, ist klar.
Also was wäre denn deine Position, deine Antwort politisch?
Also ich muss sagen, es ist wirklich ein extrem komplexes Thema und da kannst du nicht irgendwie mit einer Lösung daherkommen. Ich habe natürlich selber durch meine Familiengeschichte bin ich mit Geschichten aufgewachsen, wie ein sehr durchregulierter Wohnungsmarkt für dann die Einwohner enden kann. Also meine Familie mütterlicherseits, die waren siebenköpfig, die haben auf 56 Quadratmetern gemeinsam gewohnt. Und väterlicherseits hatte mein Opa ein Haus gebaut und hat da mit seiner neunköpfigen Familie gelebt. Und das obere Stockwerk wurde ihnen enteignet, damit da andere Menschen wohnen können.
Ganz kurz, das ist alles in Deutschland oder in
Polen? In Polen. In Polen, aus kommunistischen Zeiten. Und das war jetzt auch kein Riesenhaus, ne? Also da war das unterste Stockwerk jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Zimmer, sondern halt irgendwie auch 3. Das heißt, also ich bin schon mit einer sehr kritischen Einstellung dazu aufgewachsen, die Lösung ist, wir als Staat nehmen uns jetzt dem Wohnungsmarkt in Gänze an. Also ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und wir brauchen auch Investitionen in Wohnungsbau von privaten Investoren. Aber wir müssen auch irgendwo sicherstellen, dass einkommensunabhängig Menschen trotzdem überall wohnen können und dass wir auch diese Durchmischung schaffen. Ich war jetzt vor kurzem, das ist jetzt total großer Jump, aber verzeiht es mir, ich war jetzt vor kurzem in Singapur und da treibt die zum Beispiel auch dieses Thema Integration, Migration sehr um und die hatten ja auch in den 60ern ethnische Konflikte zwischen den 3 Gruppen und dann haben sie da zum Beispiel sowas, dass sie so Quotierungen haben, damit verschiedene ethnische Gruppen in einem Gebäude wohnen können. Das ist dann eher so ein Integrationsthema. Und wir arbeiten ja auch in Deutschland schon viel mit Quotierungen, dass ein bestimmter Anteil von Gebäuden muss dann zu einem bestimmten Quadratmeterpreis zur Verfügung gestellt werden. Also wir stellen schon viele Anforderungen an Investoren in der Richtung, es müssen Studentenwohnungen dabei sein, es müssen Wohnungen, barrierefreie Wohnungen dabei sein, also oder soziale Infrastruktur muss zur Verfügung stehen. Aber das ist eher der Weg, den ich sehe. Es muss natürlich Anforderungen an private Investoren geben, damit der Wohnungsbau so inklusiv gestaltet ist, dass eben alle Menschen auch hier gut leben können. Und ich sehe auch, muss ich sagen, einen Zweck da drin, dass es eine bestimmte Regulierung des Zuzugs in eine Stadt über Preise gibt. Denn ich will halt zum Beispiel nicht, dass Berlin irgendwann eine 9-Millionen-Stadt ist, auf der irgendwie auf engstem Raum mit wenig Lebensqualität wir alle irgendwie hausen. Und ich finde es auch nicht verkehrt, dass dadurch, dass dann meinetwegen irgendwann Berlin aufgrund von Preisen, also nicht so, dass es Menschen verdrängt, aber aufgrund von Preisen vielleicht für den Zuzug auch irgendwann nicht mehr so attraktiv ist. Und dann sollen halt andere Städte, ob es nun Leipzig, Halle oder sonst was ist, davon profitieren, dass Menschen sagen, ja, da ist irgendwie auch schön und da kann man auch hinziehen. Also ich finde es nicht wünschenswert, dass wir uns nur noch auf Metropolregionen alle fokussieren und die bis in die Unendlichkeit wachsen. Und da ist natürlich so ein Marktmechanismus auch ein bisschen ein Mechanismus, der das auch steuert. Mhm.
Ich würde den nächsten Jump gerne machen.
Oh, ich würde da gerne noch dranbleiben.
Dann mach.
Gerne. Also ich glaube, ich habe politisch andere Antworten darauf. Also ich sehe halt nicht, dass der Markt es geregelt hat die letzten 30 Jahre. Und das ist ja auch so, dass in den letzten 30 Jahren ein sehr großer Anteil die SPD daran hatte, wie Wohnungsmarkt funktioniert, aber auch die CDU relativ lange dabei war und auch gerade mit dem Verkauf von öffentlichem Wohnungsbau, der teilweise auch korrupt abgelaufen ist, einige Flöcke eingeschlagen haben, die uns immer noch im Weg stehen. Also gerade wenn man so aus den Ostberliner Regionen kommt, ich habe lange in Lichtenberg gewohnt, die Hovogi, die ja noch relativ preiswerte Wohnungen anbieten, aber gleichzeitig halt sozusagen ziemlich unklar ist, wer da eigentlich darüber entscheidet, wer da einziehen kann und wer da eigentlich die Machtposition hat. Was ich eigentlich noch dazu fragen wollte, ist, du trittst ja jetzt wieder Europawahlkampf an.
Ja.
Was gibt's da eigentlich was, wo man europäisch was tun kann für Berlin?
Also wenn es jetzt um den Wohnungsmarkt geht, das ist einfach keine EU-Kompetenz. Ja. Und dementsprechend nein.
Ja, weil mit der Logik zu sagen, man muss ja nicht in Metropolen wohnen, könnte man ja auch sagen, müssen nicht alle in Deutschland wohnen. Es gibt ja noch preiswerte Wohnungen in Polen oder in Tschechien. Naja, und dann pendelt man halt nach Berlin zum Beispiel.
Also passiert schon tatsächlich total viel. Also was wir halt oft haben, und das ist aber auch in die andere Richtung, finde ich auch mal ganz schön anzumerken. Also rund um Stettin wohnen inzwischen zum Beispiel sehr viele Menschen, die in Stettin arbeiten und durchaus auch Polen auf der deutschen Seite und haben da zum Beispiel günstigere Wohnungen als auf der polnischen Seite. Aber in Polen ist der Wohnungsmarkt zum Beispiel relativ teuer. Die müssen halt immer noch...
Auch sehr viel Eigentum, ne? Ist gar nicht so viel Miete auch.
Ja, und die müssen halt noch sehr viel nachholen. Also da wurde halt sehr, sehr lange nicht in den Wohnungsmarkt investiert. Also ist auf MacPom-Seite tatsächlich, gibt es günstigere Möglichkeiten zu wohnen, und dementsprechend wohnen dann auch Polen auf der Seite und pendeln dann nach Stettin rein. Und also ganz ehrlich, ich finde das eine gute Sache. Also ich finde nicht wünschenswert, dass wir uns alle nur noch auf engstem Raum in den Metropolregionen reinzwängen. Und ich finde auch ganz hoffnungsvoll, dass unsere Arbeitswelt sich ja auch verändert. Also dass es ja auch vielleicht irgendwann gar nicht mehr notwendig ist. Also dass wir auch nicht alle unbedingt an einem Ort wie Berlin leben müssen, um uns beruflich auch verwirklichen zu können.
Dann kommt sozusagen das nächste Thema, und das ist, glaube ich, ein europäisches Thema, das wäre dann Mobilität.
Ja.
Also wie kommen die Leute denn zur Arbeit? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe meinen Job in Berlin, lebe aber in Halle, dann ist gut. Gibt es einen ICE, den muss ich mir dann leisten können, aber der ist schnell.
Ja.
Den muss ich mir leisten können. Also das ist dann ist dann sozusagen die Frage, wie viel die Miete in Halle aufwiegt, um mir den ICE leisten zu können. Aber also ich zum Beispiel lebe ja in einer Brandenburger Kleinstadt mit einem Bahnhof. Aber ich bin jetzt zum Beispiel mit Auto hergefahren, weil es einfach mit Bahn zu unflexibel ist. Das wäre jetzt ein europäisches Thema, oder? Wie man dann die Mobilität der Leute sicherstellen kann.
Naja, kommt auch drauf an. Also die EU macht natürlich viel. Also dadurch, dass sie zum Beispiel diese Strukturfonds hat, investiert sie ja auch sehr viel in Mobilitätsinfrastruktur. Mhm. Natürlich dann auch da, wo das, also Geld hinfließt. In Polen wurde beispielsweise wahnsinnig viel in Infrastruktur investiert, aber auch in Ostdeutschland durchaus. Aber am Ende, unsere Mobilitätspolitik wird natürlich auch viel von den Nationalstaaten gemacht. Also wie jetzt zum Beispiel in das deutsche Bahnnetz investiert wird, das ist natürlich eher dann wieder eine deutsche Sache. Und da wird jetzt auch aus der EU, also oder finde ich auch nicht sinnvoll, dass jetzt aus der EU alles irgendwie in den Ländern jeweils geregelt wird. Was sehr schön wäre, ist, wenn stärker auch auf europäischer Ebene wieder gepusht wird, dass es da eine stärkere Vernetzung gibt der verschiedenen, zum Beispiel Bahninfrastruktur. Also ich finde es bedauerlich, dass wir immer noch so schlecht angebunden sind nach Osten zum Beispiel. Nach Warschau gibt es eine ziemlich schlechte Verbindung, nach Stettin gibt es eine ziemlich schlechte Verbindung.
Ich glaube, die Verbindung nach Wrocław ist mittlerweile länger, als sie vor dem Zweiten Weltkrieg war,
weil
die Gleise so schlecht ausgebaut sind. Ja.
Also da würde ich das total wünschenswert finden, wenn es eben auch auf der europäischen Ebene mehr Initiativen gäbe, uns stärker wieder zu vernetzen, so wie wir das ja auch mit anderer Infrastruktur machen, zum Beispiel Elektrizitäts- oder Strominfrastruktur. Weil davon gewinnen wir halt alle. Aber so im Klein-Klein ist es natürlich immer noch nationale Sache dann. Mhm.
Und ich meine, das wäre ja womöglich auch ein Thema, insbesondere für eher prekär Beschäftigte aus Polen. Also wir haben ja Menschen aus Polen, die in Berlin Care-Tätigkeiten auch übernehmen und dafür dann aus Polen nach Berlin pendeln. Genau. Gleichzeitig und also ne, parallel dazu haben wir auch viele LeiharbeiterInnen, die so saisonal kommen, nicht unbedingt nach Berlin, aber nach Brandenburg dann. Spargel ist jetzt irgendwie Spargelzeit, die dann halt vor allen Dingen aus Polen kommen und Leiharbeit leisten. Da ist natürlich auch die Frage, wie das alles funktioniert, wie Mobilität funktioniert oder eben auch nicht funktioniert.
Ja, und ich finde, da machen wir gerade auch keine gute Figur. Also gerade was Berlin oder die Metropolregion Berlin anbelangt, haben wir echt lange versäumt, da in die Infrastruktur zu investieren. Und dann sind die Entwicklungen uns auch immer ein bisschen voraus. Ne? Also zum Beispiel auch Studenten zwischen Berlin und Stettin pendeln ganz viel. Mhm. Also ich finde es immer schön, wenn man beide Beispiele aufzeigt. Also es gibt natürlich viele Polen, die zur Arbeit nach Deutschland kommen, aber es gibt zum Beispiel viele Deutsche, die nach Polen, nach Stettin gehen zum Studium. Mhm. Viele studieren dort Medizin. Die pendeln dann zum Beispiel auch aus Berlin. Und da ist es natürlich fatal, dass diese Verbindung jetzt irgendwie, die wird auch schon seit Ewigkeiten umgebaut und dann braucht man jetzt gerade irgendwie 4 Stunden mit dem Zug. Also da, ja, da haben wir super viel nachzuholen.
Und also vielleicht als Vergleichswert, die Strecke mit dem Auto, 2 Autostunden?
Ja. Ja,
ja, ne? Vielleicht ein bisschen weniger?
Oder naja, wenn du aus Berlin fährst, dann sind
es ein bisschen mehr als 2. Raus, ja. Ja, das ist immer das Problem. Genau. Ja. Aber so 2. Ja, ja. Und deswegen fahren natürlich auch alle mit dem Auto, ne? Oder also die Flixbusse sind auch so eine andere Alternative. Aber
das finde ich auch spannend, dass du das gerade erwähnt hast, weil also ich lebe auf der Strecke nach Stettin und wir brauchen so 1 Stunde mit Auto. Aber wir kommen ganz selten auf die Idee, nach Stettin zu fahren, um irgendwie was zu machen. Wir fahren immer nach Berlin. Und wir brauchen nach Berlin auch 1 Stunde.
Es gibt eine schöne Oper, kann ich empfehlen.
Ja, ich bin kulturell leider so schlecht gebildet. Es gibt sehr gutes Essen. Wir waren letztens gut essen und es gibt gute Museen und so. Aber Oper, okay. Ja. Guter Tipp, danke.
Wir waren über Silvester in Koopcheck. Da sind wir auf dem Rückweg auch über Stettin gefahren und haben da auch nochmal mehrere Stunden verbracht und auch gut gegessen.
Ja.
Auch eine schöne Innenstadt. Ich war nicht zum ersten Mal da, das wusste ich schon vorher. Aber ich will noch zu dir sagen, Daniel, dein Radius wird immer kleiner. Das ist dir bewusst, oder? Wenn du jetzt sagst, dass du 1 Stunde entfernt von Berlin auf der Strecke nach Stettin.
Ja, ich glaube, bei mir war, wenn man, ja. Ja,
ja. Jetzt aber mein Sprung.
Okay.
Wie?
Ich wollte noch das mit dem E-Ticket fragen.
Macht das mit dem E-Ticket. Meins ist ganz, also ich bin
kannst
ganz...
Kannst du dir ein E-Ticket vorstellen? Also das D-Ticket als E-Ticket. Öffentlicher Nahverkehr in ganz Europa zum Einheitspreis.
Ach so, ich dachte E-Ticket für elektrisch.
Aber elektrisch nee, für Europa.
EU-Ticket.
Ja. Ein EU-Ticket. Das wäre doch cool.
Ja, also ich meine, es gibt ja schon das Interrail-Ticket. Ja. Das habe ich auch immer sehr befürwortet. Und klar, also ich meine... Die Finanzierung ist halt immer die Frage, ne?
Und wie teuer es dann wird auch.
Ja, ja. Aber ja, ja.
Weil ich habe gehört, dass es irgendwie zwischen Deutschland und Frankreich da schon Gespräche teilweise gab, irgendwelche Überlegungen gab, dass man in Frankreich das Modell Deutschlands übernehmen könnte, dass es da Überlegungen gab und dann auch tatsächlich zu überlegen, ob dann sozusagen die Tickets jeweils auch gelten. Also wer dann ein D-Ticket hat, kann dann auch in Frankreich das nutzen und andersrum. Also da habe ich so gedacht, das ist so eine, weil dann würde ich nämlich auch sagen, dann kann auch jeder wohnen, wo er will und jeder, weil wenn ich dann günstig mit einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr dahin kommen will, die einmal pro Woche, wo ich im Büro sein muss, weil ich den Rest zu Hause machen kann, dann wäre das so ein europäischer Gedanke.
Ich denke halt,
ich zum Beispiel total gerne nach Polen ziehen.
Ja, ich denke halt immer, es ist ja nicht nur eine Frage der Kosten, sondern auch des Angebots. Ne? Das Angebot muss ja auch gut sein. Und also je nachdem, wo du dich in Europa bewegst, sind diese Angebote ja auch unterschiedlich gut ausgebaut. Und das muss nicht heißen, dass die, weiß ich nicht, neueren EU-Mitglieder immer die schlechteren sind, weil Deutschland hat auch Ecken, wo es sehr schlecht ausgebaut ist. Aber ja, ich glaube, es löst sich nicht nur über den Preis, sondern es müssen ja auch gute Angebote sein.
Genau.
Ja. Aber an sich, klar, es ist attraktiv. Ich frage mich dann auch mal, für wen, ne? Also ja, die Menschen an der Grenzregion, die würden natürlich profitieren. Und vielleicht Menschen, die dann auch irgendwie beruflich viel unterwegs sind oder dann irgendwie immer ihre Workation überall machen und als Digital Nomads unterwegs sind. Aber ja, wie viele Menschen würden wirklich dann davon profitieren?
Leute, die Straßenbahn fahren, die können das nicht so gut von zu Hause machen.
Ja.
Oder wir hatten immer den Witz, meine Frau ist ja Erzieherin. Und ich war dann immer im Homeoffice und habe mir überlegt, wie man als Erzieherin Homeoffice machen könnte. Mit so Kameras vielleicht oder so. Mm. Wo man dann sagt, leg das weg. Ja. Aber vielleicht geben wir Özgür die Chance, jetzt zu jumpen.
Ja. Ich jumpe gerne. Wie hat dein Einstieg in die Parteistrukturen funktioniert? Also waren erst die Einstellungen da, die Positionen da? Und dann der Einstieg in die Partei oder andersherum?
Nee, also, um es ganz konkret zu machen, das war eine Schuldiskussion. Deswegen finde ich, sind die auch so wertvoll. Und es sollten alle Schulen sich die Zeit und Mühe machen, diese Diskussion zu organisieren. Bei uns war es eine Diskussion der Vertreter der Jugendparteien, die stattgefunden hat. Und da hat mich der Vertreter der Jungen Union am meisten mit seinen Inhalten überzeugt. Und dann bin ich auch relativ flott einfach dann dazugestoßen. Ich bin in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen, also dass ich in irgendeiner Form auch mich so in der Pflicht gesehen habe, da mit auch ja, mitzumachen oder irgendwie einen Beitrag zu leisten, das war für mich eh schon gegeben. Das ist ja auch immer so eine Sache. Aber genau, dann habe ich mich halt für die CDU entschieden. Und ich war aber lange nicht aktiv, weil ich im Ausland gelebt habe. Und dann, als ich wieder da war, war ich ehrlich gesagt auch lange gar nicht so aktiv, weil ich dann als Berufseinsteigerin total im so Job erstmal versunken bin. Und eigentlich war es erst 2015, war für mich so der Wake-up-Call oder was mich wachgerüttelt hat, dass, dass da Schengen in Frage gestellt wurde. Und ich habe da als als Studentin total von profitiert, weil ich viel auch im Ausland gelebt habe oder auch zur Schule gegangen bin, zum Studium. Und aber auch total familiär profitiert, weil ich natürlich irgendwie als Kind immer 2 Stunden an der Grenze stand nach Polen. Und das natürlich sehr genossen habe, als das wegfiel. Und deswegen war Schengen für mich echt so ein Riesenthema. Und als das dann da ja zur Debatte stand, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie auch mal mehr machen. Und da habe ich angefangen, dann mal zu den Treffen meiner Partei auch wirklich hinzugehen und mich da ein bisschen mehr zu informieren und einzusteigen. Und
wie konfliktreich ist das denn? Weil das ist ja tatsächlich eine der Antworten auf eigentlich jeden Antimigrationsdiskurs kommt eigentlich die Antwort, ja nicht nur von der CDU, sondern auch von der SPD und anderen, die Antwort ist stärkere Grenzkontrollen. Das habe ich jetzt gehört, dass du das nicht findest, ja. Aber das ist ja schon eine Antwort, die man, glaube ich, zumindest in der Partei, in der du aktiv bist, häufiger findet dann, oder? Als Lösung.
Unsere Antwort ist halt immer, wir brauchen eine europäische Regulierung dieser Themen. Und weil es diese leider nicht gibt und weil wir so uneinheitlich dadurch auch von Migration und vor allem illegaler Migration betroffen sind, ist dieses Grenzthema überhaupt ein Thema. Ne? Also ich glaube, kein CDUler möchte Schengen abschaffen oder möchte wieder Grenzen in Europa haben. Aber wir sehen uns natürlich mit der aktuellen Situation konfrontiert und dadurch gibt es das zum Teil wieder, um da einfach der Situation Herr zu werden, klingt falsch, aber wieder eine Art von Kontrolle zu haben. Aber wünschenswert ist natürlich, dass wir Schengen und alle Grenzen innerhalb Europas wieder abschaffen. Aber wir brauchen eine europäische Regulierung für Migrationsthemen, für die Frage der Verteilung, der Integration, der Kostenübernahme. Also das ist halt irgendwie, das ist die eigentliche Lösung. Ja.
Dann verschieben sich die Grenzen.
Dann verschieben sich die Grenzen, das ist richtig, ja.
Das sind dann die europäischen Außengrenzen.
Aber
wo dann auch, glaube ich, Polen auch relativ viel Geld, glaube ich, für bekommt, um dann diese Grenze zu beschützen zur Ukraine und zu Weißrussland. Ja.
Aber keine Grenzen für Gesamteuropa ist insofern, also würde mich interessieren, ob du das befürworten würdest, weil das klingt gerade so, dann haben wir halt gar keine Kontrolle mehr darüber, wer in Europa lebt oder wer hier ist.
Ich merke immer, dass das so ein Thema ist, wo es so Realpolitik und die Grundsatzfrage geht. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, no borders, no nation als Grundmaxime. Und in der Logik braucht es keine Grenzen.
Aber die frage ich dann, no nation, es sind die Nationalstaaten, die uns momentan so wunderbare Dinge wie soziale Absicherung garantieren. Viele unserer sozialen Standards, die wir haben, Arbeitsschutz, Mutterschutz, whatever, das sind staatliche Konstrukte, die diese Leistungen erbringen. Wer macht das in deren Welt? Haben wir diese nicht mehr?
Ich bin nicht so gut da drin. Ich glaube, das nennt sich Konvivialität.
Konvivialismus.
Konvivialismus. Ist das nicht sozusagen die Idee zu sagen, diese Themen sind einfach Themen, das sind Menschenrechte und die müssen einfach global gelöst werden?
Ja, mach das mal.
Weiß ich nicht, ob wir abdriften. Ich meine, das ist ja.
Und können wir uns global auf Standards einigen?
Genau, also das meine ich mit real, ne? Also sozusagen, was ist die reale Situation? Die reale Situation ist, wir leben in einer ich würde sagen, diskursiv hergestellten Vorstellung davon, dass wir diese Welt in Nationalstaaten aufteilen müssen. Wir leben in Deutschland und ich glaube, da können Özgür und ich mit unserer Forschung auch immer relativ viel zu beitragen. In Deutschland, in einem Nationalstaat, der sehr stark von Einheitlichkeit geprägt ist, also im Sinne von politische Einheit muss auch immer kulturelle Einheit bedeuten. Und deswegen haben wir immer wieder, so alle 5 Jahre, diese Leitkulturdebatte. Das ist ja eine Vorstellung von Nationen in Deutschland, die jetzt auch in anderen Nationalstaaten, wie zum Beispiel in den USA, nochmal anders geführt wird. Also wo politischen Einheit kulturelle Vielfalt dazu gehört. Also da sind wir in Deutschland noch ein bisschen zurück in der Diskussion. Und das prägt unser Denken, glaube ich, sehr stark. Ne? Also ich meine, ich bin Fußballfan, ich gehe zur Europameisterschaft und ich bin natürlich froh, wenn dann Deutschland gegen die Türkei hoffentlich dann das wahrscheinlich Halbfinale gewinnt. Also ich werde dann für die, ne? Also so aber, bin ich geprägt. Mhm. Aber es ist ja, ne, so dieses utopische Denken muss ja irgendwie auch in Politik möglich sein, im Sinne von, das ist das, was uns die letzten 200 Jahre unsere Vorstellung von Politik prägt, Nationalstaaten. Mhm. Und in den Nationalstaaten funktionieren bestimmte Sachen gut. In Deutschland funktioniert der Sozialstaat. In anderen Nationalstaaten ist der Sozialstaat sehr viel weniger ausgebaut und die Leute haben Pech gehabt, dass sie dort geboren sind. Und wie denkt man das so, dass es eben irgendwie dass irgendwie so, ne, so eine globale Integration stattfindet. Aber nicht nur europäisch, ja. Nicht nur berlinerisch, ja. Nicht nur deutsch.
Darf ich ja an einer Stelle widersprechen? Ja. Weil du sagtest, dass wir zurück sind mit dem oder mit diesem Ansatz einer Leitkultur.
Das war bewertend.
Ja. Ja. Ich würde sagen, es sind unterschiedliche Modelle. Und ich kann auch dem was abgewinnen. Weil es gibt auch bestimmte Standards, die wir vielleicht in unserer Entwicklung erreicht haben, die finde ich schön, dass die in einer Leitkultur sich widerspiegeln und dass die nicht immer wieder zur Debatte gestellt werden.
Also für mich spiegeln die sich im Grundgesetz wieder. Also ich brauche keine Leitkultur, ich brauche das Grundgesetz, da steht alles. Wenn ich mich da.
Daniel, drehen wir uns im Kreis. Monologe, er möchte heute unbedingt Monologe halten.
Oh, Monologe? Okay.
Ja, weil du jetzt, und ich sagte auch explizit staatliche Konstrukte. Ne? Es muss für mich nicht ein nationalstaatliches Konstrukt sein, aber wir brauchen staatliche Konstrukte. Und ich bin zum Beispiel auch großer Fan von einer Idee einer europäischen Föderation. Und was du sagst, ne, dass wir auch global immer mehr uns integrieren, ja, aber wir sind halt weit davon entfernt. Und wenn du in andere Weltregionen gehst, dann sind unsere sozialen Standards oder auch das, was wir in unserem Grundgesetz oder in unserer Kultur irgendwie als Standards oder Prinzipien entwickelt haben, das steht da halt zur Debatte, das ist da nicht Konsens. Und solange das so ist, brauchen wir staatliche Konstrukte, die den Status quo, den ich wünschenswert finde, aufrechterhalten. Und ich bin ganz happy, wenn wir uns erstmal so von Richtung Nationalstaat in Richtung so eines Regionalismus wie Föderation Europas bewegen. Und ich muss jetzt noch nicht die europäischen Grenzen runterreißen und einer Utopie nachjagen, dass wir eine globale Gesellschaft sind, weil die ist einfach so divers und da haben wir so überhaupt gar keinen kein Konsens zu grundlegenden Dingen wie Frauenrechten, die mir sehr wichtig sind, dass ich da in diese Debatte einfach nicht einsteigen.
Darf ich noch eine Sache dazu sagen, ohne Monolog zu halten? Ja. Ich mache noch einen anderen Podcast und da hatte ich Magdalena Nowicka zu Gast, eine polnischstämmige Soziologin. Und die sagte nämlich, dass es eigentlich für sie als jemand, der in Polen geboren ist, jetzt mal mittlerweile schon sehr lange in Deutschland lebt, ihre ganze Karriere ist eine deutsche akademische Karriere. Ihre Kinder leben hier und alle drum und dran. Und dass sie das immer total irritierend findet, dass man so eine Forschung davon hat, dass es deutsche und polnische Geschichte oder Kultur gäbe, weil dieser Raum eigentlich so stark miteinander verflechten ist, also in der Geschichte mit Gewalt auch viel, aber auch mit vielen Zusammenarbeiten und hin und her, Mobilität, ne, die Bergarbeiter im Ruhrgebiet und so weiter. Und dass man da das eigentlich sehr schön sehen kann, wie wir so zwei Vorstellungen von Nationalstaat haben, die Deutschland und Polen als Nationalstaaten, aber dass die Leute, die auf diesem Gebiet gelebt haben, dass das eigentlich eine Geschichte von hin und her ist.
Da würde ich auch ein bisschen widersprechen. Es kommt darauf an, welcher Teil von Polen. Ich glaube, das hat man auch viel jetzt gesehen in den letzten 8 Jahren unter der PiS-Regierung, dass Ostpolen und der Teil, der ja auch mal durchaus deutsch war, dass das einfach auch geschichtlich und auch kulturell sehr unterschiedliche Regionen sind. Auch einfach heute noch immer auch in ihrer Urbanisierung und in vielen anderen Themen, was sehr unterschiedlich sind. Und ich würde dir total zustimmen. Also meine Familie kommt ursprünglich aus Pommern, aus der Region rund um Danzig. Meine Großeltern sind deutschsprachig aufgewachsen. Und dann mit 6 Jahren kippt es und jetzt müssen sie auf einmal Polnisch sprechen. Mhm. Oder meine Familie hieß mal zwischenzeitlich Zeselski, dann Zels. Also, da gibt es so ein Hin und Her. Und ich finde es auch manchmal gar nicht so leicht zu sagen, ne, Polnisch, Deutsch, stammig, ich weiß es nicht. Da gibt es ein Hin und Her. Und das gab es halt viel so in diesen westlichen Regionen von Polen. Aber ich würde sagen, das ist nicht für ganz Polen so akkurat.
Deswegen warst du am Anfang so irritiert, als ich polnischstämmig gesagt habe.
Nö, ich bin da überhaupt nicht irritiert, aber ich finde es ist wirklich, wenn du aus dieser Region kommst, gar nicht so einfach, weil da, also ich habe eine Generation meiner Eltern, die ist wirklich so polnischsprachig aufgewachsen, die haben auch kein Deutsch gelernt, das wollten sie damals nicht, das war dann natürlich total verpönt, dabei hätten sie es von ihren Großeltern halt lernen können. Aber ja, die Generation davor, die waren halt so mal das, mal jenes. Mhm.
Ich will nur einen Satz zu der Diskussion von vorhin sagen, eine Beobachtung.
Ein Satz und damit ist dann die Sache erklärt.
Nee, ist nicht erklärt. Eine Beobachtung möchte ich mit reingeben. Die Pandemie hat uns ja gezeigt, wie in Krisensituationen welches politisches Konstrukt dann Entscheidungen trifft. Und das waren dann halt nationalstaatliche Konstrukte, die in der Krisensituation alles regeln sollten. Und wir alle fanden das erstmal gut. So, das fand ich tatsächlich sehr interessant. Und einfach zu dieser Debatte zwischen Universalismus und nationalstaatliche und regionale politische Konstrukte gehört es halt auch, glaube ich, dazu, diese Beobachtung mitzunehmen. Aber viel mehr interessiert mich gerade.
Also ging das wir alle, kriegst du nochmal einen Widerspruch außerhalb des Podcasts. Ja. Also ob wir alle das gut fanden.
Nee, ja.
Also wie zum Beispiel der Impfstoff verteilt wurde. Also ich bin als jemand mit deutschem Pass froh, dass der Impfstoff so verteilt wurde.
Ja, aber
hat jetzt aber den Leuten global und vielen Regionen nichts gebracht.
Trotzdem haben wir die nationalstaatlichen Grenzen geschlossen. Und in den Kategorien gedacht. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall möchte ich in die, der Begriff Leitkultur fiel ja jetzt und wir haben jetzt ihr beide schon gesagt, irgendwie, was das sein kann. Vor einem Monat hat sich ja das Netzwerk Integration innerhalb der CDU, in dem CDU im Bund quasi reaktiviert, würde ich mal sagen. Und dann gab es diese Veranstaltung, wo auch über Leitkultur gesprochen wurde und das irgendwie mit einer neuen Bedeutung beladen werden soll. Du hast ja gesagt, man muss erstmal darüber sprechen, was man darunter versteht. Was verstehst du denn darunter?
Für mich ist die Formulierung, die wir in Europa gefunden haben, eine schöne. Also dieses Vielfalt in Einheit. Also ich will keine Leitkultur, die uns alle zu einem Einheitsbrei macht, genauso wie ich keine Gentrifizierung möchte, die uns zum Einheitsbrei macht. Aber ich finde, es gibt Prinzipien und es gibt auch vielleicht Errungenschaften, würde ich sogar nennen, gesellschaftliche, die nicht zur Debatte gestellt werden sollen. Und da finde ich eine Leitkultur oder eben eine Einheit und auch ein sich dem Einordnen durchaus sinnvoll.
Und ich verstehe das normativ. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, was heißt das denn konkret? Heißt das konkret, eine rechtsextreme AfD-Wählerin ist, wenn sie antidemokratisch eingestellt ist, nicht Teil der Leitkultur?
Ja.
Gut. Und ich meine, also wie weit ist das? Weil Daniel hat ja vorhin gesagt, naja, für mich ist das Grundgesetz und die Verfassung. Ist das zu breit oder ist das zu schmal?
Also so ein Verfassungspatriotismus finde ich schon auch echt schön. Das finde ich eine schöne Sache an Deutschland, dass wir uns da an unserem Grundgesetz auch so orientieren. Aber da ist natürlich viel Interpretationsspielraum noch, ne? Also im Klein-Klein ist es natürlich auch immer ein Aushandlungsprozess. Also ich sage auch nicht, dass das so statische irgendwie Prinzipien sind, sondern wir streiten natürlich auch ständig darüber, was das im Einzelnen bedeutet. Aber ich finde, es gibt so eine Grenze dessen, worüber man da streiten kann. Ne? Mhm. Und das ist für mich so die Leitkultur. Mhm. Und zum Beispiel demokratische Prinzipien, klar, ne? Also wir streiten darüber, wie genau unsere Demokratie ausgestaltet werden soll und ob Repräsentation wirklich so, wie sie gerade ist, irgendwie gut gegeben ist oder nicht. Aber wir streiten nicht darüber, dass wir eine Demokratie sein wollen und dass wir unsere demokratischen Prinzipien hier in dieser Gesellschaft leben wollen. Mhm. Mhm. Und da hört es dann für mich auf. Aber das ist, finde ich, eine gesunde Art von Leitkultur. Mhm. Und der muss man sich unterordnen. Oder was heißt, muss man sich? Aber das wünsche ich mir. Mhm. Ja.
Hast du was oder soll ich weitermachen?
Nö, ich monologisiere ja heute.
Naja, zurück. Bei der No-Borders-Geschichte war das sehr lang. Ich würde das ja auch so betrachten, egal welchen Begriff wir nehmen, dass es sich um Aushandlungen handelt in Demokratien, vor allen Dingen in liberalen Demokratien. Und die Frage ist ja, was wir mit der neuen demografischen Kompositionen machen. Also wir haben, ich glaube, viele wissen einfach nicht, dass diese Gesellschaft massiv pluralisiert ist, dass wir bis 2030 uns in Richtung Anteile bundesweit bewegen, wo die Hälfte dieser Gesellschaft eine migrantisch sein wird oder einen Migrationshintergrund haben wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, in welchem Modus wird in diesen Gesellschaften Leitkultur hergestellt und ist mit der Folgefrage, ist Leitkultur das Modell dafür? Als Frage, nicht als Antwort. Und auch, wenig wertend.
Ja. Also ich glaube, wir brauchen schon Mechanismen in der Gesellschaft, gerade weil sie pluraler wird, wo wir diese Grundprinzipien, das, was ich eben gerne als Leitkultur bezeichnen möchte, auch in der Gesellschaft weiterhin verankern. Und ein Vorschlag, der ja immer von der CDU auch kommt, ist eben dieses Gesellschaftsjahr zum Beispiel. Mhm. Ich bin kein Freund von Wehrpflicht, aber ich habe mich oft mit Freunden unterhalten, die das noch gemacht haben. Und dieser integrative Charakter, den es hatte, den finde ich schon wünschenswert. Und es muss jetzt dann eben nicht unbedingt ein Wehrdienst sein oder ein Militärdienst. Aber zum Beispiel, ich habe kein soziales Jahr gemacht, kein Zivi. Und ich bereue das total. Aber das war irgendwie auch überhaupt nicht für mich auf dem Schirm. Ne? So als jemand aus eher so einem Migrationshintergrund hatte ich das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Das haben irgendwie alle meine deutschen Freunde gemacht. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber sowas, also so ein Gesellschaftsjahr zu machen, um vielleicht auch da nochmal so einen integrativen Punkt zu setzen und da vielleicht auch nochmal stärker für unsere Grundprinzipien zu werben, fände ich total wünschenswert. Mhm. Und du sagtest es schon eingangs, dass ich eben auch viel mich mit politischer Bildung beschäftigt habe, gerade auf europäischer Ebene. Aber ich sehe einfach den Riesenwert darin, dass wir da noch viel mehr rein investieren und gerade auf so einer Werte- und Haltungsebene. Also nicht den Schülerinnen und Schülern in der Schule nur irgendwie runterbeten, wie unsere Institutionen funktionieren oder wie das politische System funktioniert, sondern wirklich auf so einer Haltungs- und Werteebene noch viel mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen und für unsere Werte werben. Weil es ist keine Selbstverständlichkeit.
Aber das finde ich jetzt total spannend, weil ich habe so das Gefühl, jetzt hat sich das nochmal gedreht, weil ich würde nämlich sagen, dass da sind wir bei der gleichen Situation wie mit den Grenzen. Ich habe hätte so eine schöne Vorstellung davon, dass es weniger Grenzen braucht, aber die Realpolitik gibt was anderes her. Und ich glaube, bei politischer Bildung ist es in Schulen ganz genauso. Also du sagst, es wäre schön, wenn wir so viel mehr mit Werten und so Bildung da viel mehr vermitteln würde. Und ich glaube, die reale Situation in Schulen sieht einfach ganz anders aus.
Du meinst kaputt gespart?
Naja, nicht nur kaputt gespart, Burnout, extrem viele LehrerInnenmangel, Sachsen-Anhalt ganz schlimm, Berlin auch ganz schlimm. Ja. Ein Rahmenlehrplan, der eigentlich immer mehr erwartet von der einen Person, die ja da meistens im Klassenraum steht. Also auch das als Problem. Es ist eine Person, die im Klassenraum steht. Es ist nicht die eine Lehrerin und der Sozialarbeiter, die das zu zweit machen, sondern es ist immer nur diese eine Person. Und ich mache halt ja politische Bildung immer mal wieder in Schulen. Und ich kann dann immer nur so erahnen, was für Herausforderungen da stecken. Und was ich sowohl als Dozent an der Uni, jetzt fange ich schon wieder an zu monologisieren, was ich sowohl an der Uni gelernt habe, als auch in der Schule gelernt habe, ist, gute Bildung funktioniert dann, wenn du gute Beziehungsarbeit machst. Ja. Also wäre nämlich total bei dir. Eigentlich muss man erst mal eine Beziehung haben mit den Menschen, mit denen man da arbeitet. Und dann kann man mit denen alles besprechen, wenn man in Beziehung ist. Aber es ist eigentlich gar kein Raum dazu, da in Beziehung zu kommen, weil man ab der ersten Klasse eigentlich damit beschäftigt ist, Anforderungen irgendwie abzuarbeiten. Und da habe ich das Gefühl, da ist das eine schöne Vorstellung, aber eigentlich ist es gibt keine kaum Gegebenheiten dafür, um das wirklich zu machen.
Also ich bin auch immer wieder schockiert, mit welchen Herausforderungen da Schüler, vor allem Lehrer auch, aber auch natürlich Schüler, sich konfrontiert sehen und dass wir gerade auch in Berlin und in unserem Bildungssystem echt nochmal einiges investieren müssen und machen müssen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Vielleicht um eine positive Geschichte zu teilen, damit es nicht zu negativ wird. Ich habe als Werdebotschafterin bei so einer Initiative mitgemacht, German Dream. Und ich fand das total wirklich inspirierend. Da hatte so ein junger Lehrer auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler mich eingeladen mit einer Mitarbeiterin von German Dreams und wir haben uns zu Sexismus unterhalten. Mhm. Und da sind so richtig tolle Gespräche auch eben zu Haltung und Werten zustande gekommen. Und ich meine, da hat es ja eigentlich nur die Initiative des Lehrers gebraucht oder auch vielleicht sein Wissen um solche Angebote, um das zu realisieren. Und ich habe das Gefühl, es ist ja auch viel da draußen. Also es gibt so viele Organisationen, die diese Arbeit machen wollen und auch so viele, die ehrenamtlich da sich zur Verfügung stellen. Also sowas würde ich mir einfach noch viel mehr wünschen, dass dafür der Raum dann und auch der Wille in den Schulen ist, um solche Themen dann auch hochzubringen. Oder ich war auch auf einer Berufsschule, das fand ich auch total toll, dass also eben nicht nur die Gymnasien dann sowas organisieren, sondern auch die Berufsschulen. Und was ich auch echt wichtig finde, weil wir fokussieren uns dann immer auf die jungen Leute, auf die Schülerinnen und Schüler. Aber wir müssen auch echt bei den älteren Generationen ran. Also ich habe das Gefühl, gerade junge Leute, die wachsen ja schon oft auch mit unseren demokratischen Prinzipien auf und also da gibt es natürlich auch irgendwie viel Bedarf für Bildung, aber ich würde mir eigentlich nur wünschen, dass auch noch viel mehr vielleicht auch mit durchaus älteren Generationen ins Gespräch gegangen wird. Weil wenn man sich so anschaut, wo es vielleicht auch teilweise die echt schwierigen Ansichten gibt oder auch Wählerverhalten, was ich jetzt irgendwie nicht so wünschenswert finde, dann ist das auch in anderen Regionen noch mal viel prekärer.
Mhm. Wobei das so ein Hin und Her ist, ne? Also in Brandenburg und in Sachsen und in Thüringen haben ja in den letzten Landtagswahlen die älteren WählerInnen eigentlich die Volksparteien, wenn man jetzt die Linkspartei in Thüringen als einen speziellen Fall einer Volkspartei betrachten würde, gestützt. Also das waren die Älteren und das sind jetzt, und das wollte ich, also ich meine, da müssen wir heute unbedingt noch drüber reden, über diese Ergebnisse der Shell-Jugendstudie und die Potenzialität, rechtsextrem zu wählen bei jungen Leuten, weil das sehe ich halt auch total. Na, und da, also ich glaube, das ist, also da sind wir gewesen, es ist so komplex. Also ja, klar, Ältere haben bestimmte Sachen von Demokratie vielleicht noch nicht so verinnerlicht, wie junge Leute das haben.
Oder Medienkompetenzen.
Und Medienkompetenzen, genau. Und dann haben wir aber diese jungen Leute, die irgendwie jetzt offensichtlich vor allen Dingen durch Social Media bereit sind, rechts, sehr, also weiter rechts als CDU zu wählen.
So. Also bevor wir zu den Medienkompetenzen übergehen, die Frage an dich, wir haben ja jetzt gerade über Bildungspolitik gesprochen und irgendwie so einen strukturellen Abbau im Bildungssystem. Du hast gesagt, naja, aber wenn vereinzelt LehrerInnen aktiv werden oder sich aktivieren, dann funktioniert es. Aber es ist ja trotzdem so, dass es die Zivilgesellschaft braucht, also ne, ohne German Dream. Wenn German Dream nicht existieren würde, dann würde es nicht die Möglichkeit geben, dass eine Lehrerin, ein Lehrer die aktivieren kann. Und da ist meine Frage an dich, so Programme wie Demokratie leben und so weiter, die haben ja jetzt auch große Sorgen, dass sie dann irgendwie, dass da die Mittel gekürzt werden. Sie haben auch diese, die haben die Sorge nicht nur vor der AfD, sondern auch die Sorge dafür, davor, dass wenn die CDU das Haus übernimmt, dass dann eben solche Programme eventuell gekürzt werden, weil dieses Angebot eventuell der Markt regeln soll oder so. Und jetzt ist die Frage an dich, ob das, und das würde ich auch bei, also ne, gerade bei Bildungspolitik würde ich das auch an eine andere Volkspartei die Frage richten. Das heißt, es ist nicht CDU-spezifisch. Ist das für dich dann ein Kompromiss? Oder sagst du, nee, wir haben da schon ein gutes Angebot und das sieht wie folgt aus?
Auch hier würde ich dir insofern widersprechen, dass ich sagen würde, alle Parteien oder alle demokratischen Parteien sind sich eigentlich einig, dass politische Bildung total relevant ist. Aber wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie am besten umgesetzt wird und wie sie vielleicht auch am besten finanziert wird, vor allem auch auf Bundesebene. Mhm. Was mir besonders wichtig ist und das sind auch so ein bisschen die Ideen, die ich da vor allem auf europäischer Ebene propagiert habe, ist, dass es müssen Gelder zur Verfügung gestellt werden, absolut. Und wir müssen da rein investieren. Ich bin aber eine große Befürworterin davon, eher in Infrastruktur zu investieren und lokal zu investieren. Was ich damit meine, ist so ein bisschen, ich habe ja, wie du sagtest, in der Energiewirtschaft gearbeitet. Und ich habe mich davon so ein bisschen inspirieren lassen. Da gibt es das Konzept von kritischer Infrastruktur, also Infrastruktur, die wir brauchen, damit die Gesellschaft funktioniert. Ich würde gerne, dass wir darüber nachdenken, was, oder da gibt es auch, ja, also das habe ich jetzt nicht den Begriff geprägt, aber so die Idee, es braucht auch Investitionen in kritische Infrastruktur der Demokratie. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wenn wir jetzt in Demokratisierungsmechanismen oder Infrastruktur investieren, dass wir wirklich gucken, lokal, wo sind die Orte, wo diese Menschen sich bereits aufhalten, wo sind Räume für öffentlichen Diskurs, für das Zusammenkommen, und die würde ich gerne gestärkt sehen. Und das sind dann entweder meinetwegen die Jugendvereine oder dass wir überhaupt gerade im ländlichen Raum, wo das ja eher zurückgebaut wird, diese gesellschaftlichen Orte, wo Leute zusammenkommen, finanzieren und da dann meinetwegen auch eine Stelle finanzieren, wo es sich jemand darum kümmert, dass auch meinetwegen Bildungsangebote geschaffen werden. Aber das wäre mir tatsächlich wichtiger als, das klingt jetzt, also es ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber dass Berliner Initiativen in die Republik ausschwärmen, weil es, glaube ich, weniger nachhaltig ist. Ich glaube, es ist wirklich nachhaltiger, vor Ort Personen zu gewinnen, ob es dann eben der, also so Train-the-Trainer-mäßig der Trainer im Fußballverein ist oder die Person, die sich in der Kirchengemeinde engagiert oder so, dass die als Knotenpunkt fungiert, um diese Themen an Menschen heranzutragen und dort was zu organisieren, was auf die Beine zu stellen. Mhm. Ich glaube, das hat einen viel nachhaltigeren Effekt und kann auch viel besser von den Leuten angenommen werden, als wenn wir uns in Berlin doch auch ein bisschen anders über diese Themen unterhalten, in irgendwelche Dörfer gehen und da ins Gespräch gehen.
Also eher dezentral. Ja. Möchtest du?
Du beschreibst das Konzept der Partnerschaften für Demokratie. Also ich überlege mich, also das sind ja das Demokratie-Leben-Programm, da kann man ja eine Partnerschaft für Demokratie werden und ich überlege nämlich gerade, sowas zu beantragen. Mhm. Und alles, was du beschreibst, ist genau die Idee, die da drin steckt. Also man muss dann einen Jugendbeirat bilden, man soll mit den lokalen Initiativen zusammenarbeiten, man soll die Kommune mit einbeziehen, also auch sozusagen die Kommunalpolitik mit einbezogen. Also all die sollen da drin sein.
Ja, das ist doch super, okay. Dann.
Also das fördern wir dann weiter, wenn dann.
Ich wäre dafür, ja.
Ja, super. Also ich sehe dich nämlich genauso wie du. Mhm. Und dann müssen wir uns, und dann habe ich mich noch gefragt, was machen wir mit den Lokalzeitungen? Es gibt ja jetzt gerade so eine Studie, die zeigt, dass da, wo Lokalzeitungen noch existieren, ist sozusagen, werden die demokratischen Parteien etwas mehr gewählt. Und da, die sind ja tatsächlich dem Markt ausgeliefert. Also Lokalzeitungen sind dem Markt ausgeliefert. Ich habe mich nämlich gefragt, ich habe gerade einen Artikel fertig geschrieben, ob man die GEZ ein bisschen erhöhen kann. Und ein Teil des Geldes davon wird in Lokalzeitungen investiert. Damit nicht nur der öffentliche Rundfunk.
Aber
also private Lokalzeitungen, die aber öffentlich finanziert sind.
Aber was daran halt wirklich schwierig ist, also es muss ja auch konsumiert werden. Und die Medienwelt verändert sich halt. Ja, ne? Also das kann man halt irgendwie nicht einfach ignorieren.
Ja, meine Tochter hat mir erzählt, sie guckt jetzt gerade, wen sie wählen will. Und die Quelle ist natürlich Instagram.
Ja.
Ja. Super Brücke. Und meine Brückenfrage wäre gewesen, du hast ja jetzt schon mehrfach klargestellt, dass die in Anführungszeichen Frauenfrage Sexismus für dich ein wichtiges Thema ist. Und ich würde jetzt natürlich provokant fragen, du weißt, in welche Richtung meine Frage geht, ob du das Gefühl hast, dass diese Volkspartei im Vergleich zu anderen Volksparteien die richtige ist für diese Frage. Oder ist es eher etwas wie jetzt erst recht oder ich erst recht?
Also ich bin ja in die CDU eingetreten, als wir eine Kanzlerin hatten.
Ja.
Und das ist ehrlich gesagt auch ein riesen Motivator für mich gewesen. Ja? Mhm. Also da war eine Frau, die ist an die Spitze nicht nur ihrer Partei, sondern der Regierung in Deutschland geschafft hat. Mhm. Und wenn du dir die Geschichte der CDU anschaust, erste Ministerin, also ganz ehrlich, das ist eine Partei, in der Frauen irgendwie auch ein bisschen Geschichte geschrieben haben. Mhm. Und ich bin da natürlich auch in vielen Frauennetzwerken organisiert und da sind tolle Frauen, die immer wieder zeigen, dass wir es also in der Politik auch weit bringen können. Und deswegen ist es eine tolle Partei als Frau. Und es ist auch ein bisschen, wie man mich da reingelockt hat. Also mich hat dieses Thema immer schon bewegt. Mich hat es geärgert, dass wir zum Beispiel zu wenig Frauen dann auch den Ämtern oder Mandaten sind. Und ich bin zu einer Landesvertreterversammlung gekommen, meiner Jugendorganisation damals. Ich glaube, es waren die Ergebnisse der Landtagspartei, der Landtagswahlen, die da diskutiert wurden. Und dann habe ich mich darüber beschwert, wie wenig Frauen in der CDU-Fraktion da gewählt wurden. Und dann wurde ich gefragt, ja, warum ich mich denn da nicht zur Verfügung stelle. Und so fing es eigentlich bei mir an, dass ich dann halt also wirklich auch aufgefordert wurde, du willst, dass mehr Frauen im Vorstand sind, dann stell dich zur Verfügung. Und dann bin ich da gelandet, weil du kannst ja auch schlecht Nein sagen und so weiter. Und ich, also die Partei fördert das schon extrem, ne? Also die will natürlich auch, dass Frauen da in Mandaten auch zur Kandidatur stellen. Es ist natürlich auch trotzdem ein harter Wettbewerb, also das leugne ich nicht. Und wir haben jetzt die Frauenquote, das war natürlich eine heiße Debatte und da habe ich auch viele Streitgespräche mit auch vor allem Kollegen aus meiner Partei geführt. Ich finde gut, dass wir es gemacht haben, weil ich habe einfach nicht gesehen, dass wir da sonst weitergekommen wären. Aber ja, die CDU ist eine total gute Partei für eine Frau, die sagt, sie möchte an dem Thema arbeiten, weil es natürlich die Partei ist, die schon seit sehr vielen Jahrzehnten oder also wir sind einfach oft an der Macht. Wenn du was ändern willst, dann ist eine Partei, die an der Macht ist, keine schlechte Wahl.
Und jetzt zur Medienkompetenz übergehend. Vor etwa einem Monat oder zwei Monaten hat dieser Financial Times Beitrag hohe Wellen geschlagen, der zeigt, dass 20 bis 30-Jährigen Männer immer konservativer werden und Frauen immer liberaler, progressiver. Also dass sie in ihren Werteeinstellungen, dass da die Lücke aufgeht. Früher war sie auch mal größer, das möchte ich gar nicht unterschlagen, aber dass sie jetzt wieder stärker aufgeht. Was macht es mit dir und was glaubst du, was macht es mit deiner Partei, irgendwie diesen Befund zu lesen?
Mich besorgt es natürlich persönlich sehr und ich hatte auch echt in den letzten Wochen schwierige Gespräche rund um diese Fragen, vor allem mit Männern. Und meine Hypothese, woher das kommt, ist, dass so wie auch meine, also nicht nur meine Hypothese ist, dass Verlustangst ja vor allem auch so einen Rechtsruck oder dann die Wählerschaft der AfD vorantreibt, dass das auch hier der Faktor ist. Also ich nehme in vielen Gesprächen auch wirklich mit reflektierten, progressiven Männern wahr, dass die irgendwie so eine Verlustangst empfinden, dass sie auf einmal schlechter gestellt sind als Frauen. Also das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Aber ein guter Freund von mir meinte, er hätte sich gewünscht, dass er eine Tochter kriegt, nicht einen Sohn, weil die Tochter hätte es leichter im Leben in Deutschland.
Dann ist er noch nie als Frau S-Bahn gefahren in Berlin.
Wir hatten lange Diskussionen nach dieser Aussage. Aber auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so eine Verlustangst, so irgendwie uns geht es jetzt schlechter. Oder zumindest, also es gibt ja auch diese andere Studie da, oder Umfrage von 31 Ländern weltweit, wohlgemerkt, wo auch aufgezeigt wird, ne, dass die jetzt Generation Z irgendwie diesen ganzen Gleichstellungsthemen gegenüber kritischer eingestellt ist. Und da wurden dann auch so Aussagen wie, wir sind zu weit gegangen mit der Gleichstellung von Frauen, wir sind jetzt dadurch benachteiligt, wurden auch von einer Mehrheit befürwortet. Also irgendwie so ein, wir verlieren hier an Macht, an Stellung, an irgendwie Vorteilen, und diese Verlustangst, die treibt dann irgendwie so eine Entwicklung an. Und ich weiß auch gar nicht, wie man dem Herr werden soll, weil natürlich, also man muss vielleicht auch Macht hergeben, damit die anderen gleich viel Macht haben. Also es ist ja auch real ein Verlust.
Genau dieser Part, den finde ich extrem spannend, mit konservativen Menschen zu besprechen, weil das, also du hast ja von Verlust gesprochen, das heißt ja etwas, die möchten an etwas festhalten, etwas konservieren. Und hier geht es ja darum, das eben zu transformieren. Und wie das irgendwie zusammengeht quasi.
Was meinst du mit es transformieren?
Also beziehungsweise es findet offensichtlich ein Transformationsprozess statt, mit dem diese Menschen nicht mitgehen möchten, mehrheitlich Männer.
Nein, du nennst es so freundlich Transformationsprozess, es ist ein Umverteilungsprozess, wenn man ehrlich ist. Ne? Mhm. Also wenn 50% der Mandate im Deutschen Bundestag auch an Frauen gehen soll, dann wird umverteilt zwischen den Geschlechtern. Und das geht einher mit Verlust für Männer. Ja. Also wenn man ehrlich ist, so ist es halt. Aber wenn wir an unseren Wert der Gleichheit glauben und dahinter stehen, dann ist es halt die richtige Entscheidung.
Ich meine, das ist halt
das
die Frage.
War sehr klar.
Das ist halt die Frage der Bereitschaft, über das eigene Ich hinauszudenken. Ne?
Ja.
Also weil ich glaube, man kann schon unterschreiben die These, dass Politik besser wird, wenn sie von vielfältigeren Gruppen vertreten wird. Und wir werden alle davon profitieren. Aber daran muss man erstmal sozusagen glauben. Und dafür muss man bereit sein, dann auch abzugeben.
Und vielleicht sind wir auch nicht gut darin, Männern aufzuzeigen, dass da auch viel, nicht nur Verlust, den ich halt nicht negieren würde. Da ist auch Verlust dabei, vielleicht von Macht und so Ähnlichem. Aber dass da auch viele Vorteile für sie drin stecken, ne? Weil es gibt ja auch eine Menge geschlechterspezifische Herausforderungen, die Männer betreffen. Ob es jetzt Suizid oder Gewalt, also es gibt ja viele Themen, die, wo auch Männer unter dem Status quo leiden oder benachteiligt sind. Und dass auch, also an dieser Gleichstellung für Frauen zu arbeiten, bedeutet auch an der Gleichstellung für Männer zu arbeiten. Auch sie werden davon profitieren. Und das machen wir anscheinend nicht gut genug deutlich.
Welche Rolle, glaubst du, spielt die digitale Welt dabei?
Beim Gleichstellungsthema? Oder
ja, oder bei dieser Lücke, die aufgeht, bei den Männern, die immer konservativer eingestellt sind im Vergleich zu Frauen. Welche Rolle würdest du Social Media, verschiedenen Plattformen da beimessen?
Die leben halt leider von unseren sehr menschlichen Mechanismen und vor allem davon, Emotionen in uns zu wecken. Und dass dort so viel, so unreguliert mit Emotionen gearbeitet wird, das ist halt ein großes Problem.
Ich meine, also Daniel hat es gesagt, er hat die Jugend-Shell-Studie erwähnt, dass halt die Befragten angeben, sich über Politik, über Social-Media-Plattformen zu informieren. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Und für die Ü50-Hörer von uns, damit ist nicht Facebook gemeint.
Ich würde nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist, sondern wir können uns auch digital informieren, ohne das auf Basis von Mechanismen zu machen, die vor allem mit Angst arbeiten oder mit unserer Art von Belohnungssystem, das eben nicht zu einer guten Informiertheit unbedingt führt. Ne? Also ich wäre Befürworterin, dass, also wir werden soziale Medien nicht abschaffen, wir werden auch nicht digitale Medien abschaffen. Das hat auch alles seine Richtigkeit. Aber wir müssen sie so regulieren, dass sie nicht mit unseren Schwächen spielen und unsere Schwächen als Gesellschaft ausnutzen.
Das klingt sehr stark nach Durchregulieren, weil es ja auch heißt, das zeigt die Forschung, dass wenn eine Social-Media-Plattform stärker reguliert wird, dann ist sie nicht mehr so stark oder so intensiv kommerzialisierbar. Das heißt, Abwanderung von denen, die da ihre Werbung reinstecken, also das Geld reinstecken. Das heißt, die Social-Media-Plattform verliert an Relevanz. Das heißt, durch Regulierung verliert sie an Attraktivität.
Vielleicht verliert sie dann auch ein bisschen an Attraktivität. Dann ist es halt so.
Also, es gibt ja den Vorschlag von Kupinian Frenzel, also von dem weiß ich, dass er das vorschlägt, dass man doch ein öffentlich-rechtliches Social Media entwickeln sollte. Ja. Und dann wird Twitter und TikTok und alles verboten.
Naja.
Und alle gehen auf das öffentlich-rechtliche Social Media Angebot.
Also was ich zumindest so intellektuell interessant finde zu durchdenken, ist, ob es nicht auch eine öffentliche, irgendwie stärkere Rolle in sozialen Medien geben kann. Dass wir dieses Angebot ersetzen können, da bin ich eher skeptisch. Und ja, wie wir es regulieren, ist natürlich, also ich bin auch ehrlich gesagt einfach keine Expertin, was das anbelangt, ne? Deswegen sage ich das jetzt auch hier mit ein bisschen Demut, weil ich mich da einfach auch nicht so viel auskenne, aber ich glaube, es gibt halt verschiedene Mechanismen, die man da greifen kann, ne? Allein sowas wie mehr Transparenz zu schaffen darüber, mit welchen auch mit welchen Methoden dort dir dein Angebot zur Verfügung gestellt wird, dein Informationsangebot. Und den Nutzer zu befähigen, auch stärker zu reflektieren, was er konsumiert, warum er es konsumiert und da vielleicht auch eine Entscheidung treffen zu können, dass es anders ist. Oder meinetwegen als Eltern fände ich es wunderbar, wenn ich sagen könnte, meine Kinder werden zwangsläufig auf sozialen Medien sich bewegen. Also man kann natürlich auch entscheiden, dass sie es gar nicht dürfen, aber es ist natürlich auch irgendwie herausfordernd. Aber wenn sie es machen, dann will ich auch irgendwie die Möglichkeit haben, zu verstehen, was ihnen da überhaupt gezeigt wird, warum ihnen das gezeigt wird. Und wenn ich zu der Meinung komme, dass es schädlich für mein Kind ist, sich die ganze Zeit meinetwegen irgendwelche Videos reinzuziehen, die es im Zweifel in die Magersucht treiben oder irgendwie sowas, dass ich das dann auch rausfilter. Also irgendwie die Nutzer stärker zu befähigen, da auch wieder eine Kontrolle über ihren eigenen Medienkonsum auszuüben. Das muss doch auch irgendwie regulativ möglich sein.
Mhm. Das ist eine Frage von Ressourcen, habe ich das Gefühl. Also meine Tochter ist 16 und steckt da sozusagen voll drin. Und das kostet richtig viel Ressourcen, sich als Eltern erstmal überhaupt damit auseinanderzusetzen, auf welchen Medien ist sie, dann zu gucken, wie funktionieren die überhaupt, sich dann irgendwie auch ein Wissen darüber anzuschaffen, dass wenn ich dann mit dem Kind darüber reden will, auch so darüber reden zu können, dass sie Lust hat, darüber zu reden. Also man muss irgendwie so ein bisschen Bescheid wissen, was da so abgeht und was da so konsumiert wird. Und die Ressourcen muss man auch als Eltern erstmal, also ich meine jetzt wirklich zeitliche Ressourcen auch als Eltern erstmal haben. Ne? Und ich bin Wissenschaftler, das gehört zum Teil, ein Teil zu meinem Job ja auch dazu, mir sowas anzugucken, weil das ein relevantes Thema für Demokratie ist. Aber ich überlege jetzt gerade, wenn ich jetzt 40 Stunden an der Kasse sitzen würde, meinen ganzen Tag und im Schichtdienst und dann komme ich nach Hause und dann soll ich mich auch noch damit auseinandersetzen, was meine Kinder in Social Media machen. Obwohl Social Media vielleicht toll, dass es da ist, weil dann sind die Kids wenigstens beschäftigt. Also,
ja, wobei ich war gerade bei so einem Vortrag von einem Neurowissenschaftler, der sich damit auseinandersetzt, was das mit der Gesellschaft insgesamt macht, aber eben vor allem auch mit unseren Beziehungen. Und der hat dann da auch irgendwie so Studien zitiert, dass also gerade wenn Kinder sehr früh dann mit sozialen Medien in Kontakt kommen, ne, was das auch mit ihrer Beziehungsfähigkeit und sowas macht. Deswegen würde ich dir widersprechen, dass das so positive Effekte hat.
Was? Ach so, nee, das war auch nicht mein Argument.
Ach so, okay, dann habe ich dich missverstanden, Entschuldigung.
Wobei ich dann, also
du
das war nicht
die
mein Argument.
Ressourcenfrage gestellt.
Die Ressourcenfrage fand ich spannender, aber vielleicht nochmal zurück. Also Ich denke jetzt auch gerade an so Wochenkrippen, die es in der DDR noch gab, wo Babys mit 3 Monaten am Montag hingebracht wurden und am Freitag wieder abgeholt werden von den Eltern. Oder an meine Kita-Zeit ab dem 6. Monat ganztägig in der Krippe. Also es gibt immer neue Herausforderungen für Kinder und Jugendliche und irgendwie kommen sie am Ende doch zurecht oder nicht. So. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir machen zu sehr an diesem digitalen Thema fest, als wenn das dieses Digitale unsere Gesellschaft so komplett verändern würde, dass alle anderen Fragen da so ein bisschen in den Hintergrund treten. Und da sind wir halt wieder bei diesem Ding, du musst halt Beziehungen haben mit Menschen. So. Und dafür muss man investieren können, in der Schule, aber auch in den Privaten. Ne?
Möchtest du was dazu sagen?
Hierzu?
Susanne hat genickt.
Also ich schnicke,
ja. Sie hat genickt. Ich weiß nicht, ich habe noch eine steile These für dich, aber mach du erstmal.
Also ich finde es schon wichtig, weil, also zumindest, ich habe jetzt keine Kinder, deswegen, ich habe das Thema jetzt nicht so akut bei mir, aber wenn ich dann höre, dass also Bildschirmzeiten von 8 Stunden bei Jugendlichen vollkommen normal sind, und das hat schon einen krassen Effekt auf gerade auch soziale Kompetenzen und also um nochmal so eine geschlechterspezifische Herausforderung von Männern zu zitieren, irgendwie Gaming-Sucht und sowas, also das macht ja wirklich auch viel mit unserer Gesellschaft. Deswegen, ich würde es nicht kleinreden. Ich glaube, es ist schon eine Riesenherausforderung.
Ich würde dir auch nicht widersprechen. Ich denke mir halt nur, also ich forsche viel zu Ostdeutschland und dieser Begriff der Baseballschlägerjahre ist ja ein großes Thema. Mhm. Oder ich meine, Jugendgewalt in den 60ern ist ein großes Thema und die Hitlerjugend in den 40ern ist ein großes Thema. Die hatten keine Bildschirmzeiten. Und trotzdem waren sie offensichtlich herausgefordert in ihrer Männlichkeit und in und offensichtlich gab es keine guten Beziehungen und so. Also weißt du, was ich meine? Also unsere
Ich glaube, es ist nicht schlimmer als andere Dinge, die wir schon erlebt haben. Genau. Aber es ist trotzdem was,
es ist die Herausforderung unserer Zeit.
Genau, wo wir auf jeden Fall ein großes Augenmerk drauf legen müssen.
Ja.
Also, ich lehre dieses Thema in diesem Semester an der HU. Deswegen lenke ich auch das Gespräch in die Richtung. und da werden eben die Herausforderungen und Potenzialseiten versuchen wir herauszuarbeiten mit den Studierenden. Und wir haben mit dem Kollegen, also kein Studierender, sondern mit dem Kollegen Nader Hutaid bei uns an der HU, der auch zu diesen Themen promoviert, die steile These seit Ende letzten Jahres, dass es eine Lücke, eine konservative Nische gibt auf bestimmten Social-Media-Plattformen, die nicht der monokausale Faktor ist, aber auch ein Faktor ist dafür, dass die AfD so erfolgreich ist. Dabei ist, junge Menschen auf diesen Plattformen, vor allen Dingen auf TikTok, zu rekrutieren.
Also du sagst, dass wir als CDU nicht genug auf sozialen Medien sind.
Ich sage, dass die CDU und andere Parteien mit konservativen Profilen, auch konservative Strömungen aus Mitte-Links-Parteien, dass die nicht stattfinden oder nicht genug stattfinden, um Menschen aufzufangen. Also da gibt es nicht dieses rechts von uns soll niemand sein, weil es gibt gar keine, die das sagen können, weil die einfach nicht präsent sind auf diesen Plattformen. Und ich würde dich gerne fragen, ob du mit dieser These, was du mit der These anfangen würdest oder was sie mit dir macht.
Also ich habe keinen repräsentativen Blick darauf, ob jetzt meine Partei besser oder schlechter vertreten ist. Das weißt du.
Sie ist sehr schlecht vertreten.
Das weißt du besser als ich. ja, also dass wir die Wähler da abholen müssen, wo sie sind. Und wenn sie jetzt zunehmend auf sozialen Medien sind, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist natürlich auch ein Heidenarbeit, ne? Also so ganz persönlich gesagt, ich finde es schon auch einfach, die Anforderungen an Politiker, die steigen nur noch.
Ja, es ist sehr ressourcenintensiv.
Und du musst ja irgendwie überall präsent sein. Du musst irgendwie auf der Straße präsent sein. Du musst auch in den, sagen wir mal, konservativen regionalen Medien musst du präsent sein. Und es ist einfach viel. Und soziale Medien sind, finde ich, auch besonders zeitintensiv, weil du halt nicht nur, also wenn du es gut machen willst, ne, und es lohnt sich ja nur, wenn du es gut machst, dann musst du ja eigentlich rund um die Uhr da Content liefern. Mhm. Und wenn du es nicht machst, dann bist du halt auch ganz schnell so in deinen Klickzahlen und so weiter raus. Und das ist, finde ich, auch eine wirklich so eine Entscheidung, die du dann triffst. Also wo investiere ich meine Zeit? Und ich, also das ist jetzt eine Hypothese, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, also gerade die CDU hat natürlich sehr viele Direktmandate, dass, wenn du die Abwägung hast, dass du dann vielleicht, ne, also entweder ich konzentriere mich jetzt auch sehr stark darauf, damit ich da auch wirklich durchschlage, oder ich bespiele hier eben auch meine ganzen lokalen Initiativen und bin halt präsent vor Ort, physisch, dass dann vielleicht bei uns oft Letzteres eher die Wahl ist. Wobei natürlich junge Abgeordnete bei uns natürlich auch total viel da unterwegs sind. Aber ja, also ich fand es auch immer total herausfordernd, da alles zu bespielen. Und für mein eigenes Wohlbefinden habe ich mich auch ein bisschen dagegen entschieden, gebe ich zu. Weil ich auch nicht die ganze Zeit auf sozialen Medien sein möchte.
Ist halt die Frage, ob das auch so ein generationaler Unterschied ist, der dann auch ein Effekt hat. Also die AfD findet dort viel mehr statt. Ich bin jetzt am Wochenende zufällig durch Brandenburg gefahren und in allen Gemeinden, durch die ich gefahren bin, gab es die meisten, am meisten AfD-Plakate.
Das ist interessant, weil ich hatte genau das Gegenteilige gerade.
Ach wirklich?
Ich bin ja gerade aus dieser Ort, den ich nicht nenne, hierher gefahren und ich hatte das Gefühl, in der Kreisholder Straße waren die meisten AfD-Plakate, also Prenzlauer Berg. So. Also alles voll. Ja. Jeder Mast.
Vielleicht machen die ja weniger überlegt ihre Plakatierung. Also, weil das finde ich total komisch.
Nee, es ist Thielmannpark. Da gibt es halt auch ein Potenzial für rechte Wähler. Ja? Okay. Also, das ist so in Prenzlauer Berg, da wird man rechts. Und also da waren die halt ganz viel.
Was ich mich frage, ist, liegt der Unterschied daran, dass ihr die Ressourcen so priorisiert, dass das dann in inhaltliche Arbeitszeit reingesteckt wird? Und diese Arbeit, die macht sich die AfD nicht. Die sagt, wir brauchen nicht viel Zeit in inhaltliche Arbeit stecken. Wir stecken die Ressourcen in Kampagnen auf, Plakate aufhängen und digitale Arbeit. Und ihr macht währenddessen die analoge Vernetzungsarbeit zum Beispiel.
Das kann ich gar nicht so beantworten. Aber wir haben natürlich auf jeden Fall einfach auch viel reale Arbeit. Also wenn die Leute halt in Mandaten sind und auch die ganze Zeit einfach in der Partei zu tun haben, ja, dann haben sie halt irgendwie vielleicht mehr zu tun, als wenn man in erster Linie irgendwie sich mit Wahlkampf und Menschen online abfangen beschäftigen kann. Ja.
Und ich meine, wir machen jetzt den Fehler, den viel zu viele viel zu oft machen.
Ganz viel drüber reden.
Dass wir unsere Podcast-Zeit dazu nutzen, darüber zu reden.
Das ist richtig.
Weil ich glaube, das gehört auch dazu. Ne? Auch, also ich meine, Friedrich Merz muss sich jetzt auch nicht darum kümmern, irgendwie da zu sein, weil der kommt auch überall vor. Das ist das eine. Und das andere ist, dann werden aber diese Podcasts und diese Talkshows und all das trotzdem die ganze Zeit mit Inhalten gefüllt, die sich doch wieder um die Inhalte
Strategiefrage basierend auf die Jugend-Shell-Studie.
Ja.
Welche Strategie braucht es jetzt?
Und es braucht halt auch nicht Philipp Amthor dann auf Social Media. Vielleicht.
Weiß ich nicht, wenn du junge Menschen ansprichst.
Tut er das?
Ja, natürlich tut er das.
Ja.
Ja.
Das ist halt,
ich kenne diese jungen Menschen dann nicht.
Ne, ich meine, ein Maximilian Krah ist ja jetzt auch kein Mensch, der mit Jugendkultur daherkommt. Also ich muss nicht jugendlich daherkommen, um junge Leute anzusprechen. Und deswegen würde ich das halt bei Film und Amthor, kann ich mir gut vorstellen, dass junge Menschen das gut finden.
Ja, absolut.
Wir müssen Philipp Amthor mal einladen.
Ja, und als auf dieser Veranstaltung der CDU für die Reaktivierung des Netzwerks Integration, da habe ich, und ich meine das nicht despektierlich, viele junge Philipp Amthors gesehen.
Ja, weil konservative Menschen sich auch gerne so kleiden. Also ich glaube, Berlin ist da auch einfach nicht ganz so repräsentativ. Ich muss auch sagen, die CDU Berlin ist jetzt natürlich auch nicht repräsentativ für die gesamte Union. Aber große Teile, und wir sind ja immer noch mit der Jungen Union die größte Jugendorganisation in Deutschland, größer als eine FDP. Und in großen Teilen Deutschlands ist das halt auch einfach total ansprechend, sich so zu kleiden, sich so zu haben, und warum nicht? Why not?
Das ist doch eigentlich ein schöner Turnaround zu dem Thema unseres Podcasts.
Das wäre?
Ob Berlin Deutschland ist.
Nee.
Also, weil das habe ich nämlich auch so das Gefühl. Nee. Ne? Wir diskutieren hier in Berlin so und glauben, wir diskutieren so die deutschen Themen.
Nee. Und dann, ich würde ja sogar sagen, dass innerhalb des Rings Berlin und außerhalb des Rings sind schon ja zwei unterschiedliche Welten.
Das sind ja spiegelt ja auch das Wahlergebnis der letzten Berlin-Wahl wieder, oder?
Ja. Ja, aber das ist doch in allen Metropolregionen so. Und ich finde es auch okay. Ich glaube, Berlin muss auch nicht die ganze Republik widerspiegeln.
Mhm. Finde ich auch.
Und aber trotzdem ein sehr Berlin-spezifisches Thema, das wahrscheinlich auch andere Regionen Deutschlands betrifft, aber gerade die letzte Wahl in Berlin stark geprägt davon. Auto oder Fahrrad?
Ich? Fahrrad. Ich fahre nur mit dem Fahrrad.
Und meckerst du auch über AutofahrerInnen?
Nö. Also wenn sie mich nicht anfahren. Aber das hat mich tatsächlich...
Das war eine hohe Toleranzschwelle. Ja.
Aber in Berlin ist das so ein relevanter Faktor. Ja. Aber das hat mich tatsächlich auch in die Lokalpolitik getragen. Also ich war jetzt eigentlich eher immer... Also ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert, habe mich immer vor allem mit europäischen Themen beschäftigt. Und deswegen, als ich so in die Partei rein bin, habe ich eigentlich auch mich eher dann zu europapolitischen Fragen eingebracht. Oder ich leite jetzt hier auch in Berlin den Landesfachausschuss Europa und Internationales. Aber... Es hat mich so geärgert, wie die Fahrradinfrastruktur in Charlottenburg-Wilmersdorf aussah, übrigens unter einem grünen Stadtrat, dass ich gesagt habe, da will ich irgendwie was mitmachen und habe dann dadurch irgendwie meinen Weg in die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf gefunden.
Das heißt, du hast mit einem Fahrradanliegen aus einer CDU-Motivation heraus einem grünen Stadtrat klar machen wollen, dass wir mehr Fahrradwege in Charlottenburg-Wilmersdorf brauchen.
Ja, und damals war ich noch gar nicht in der...
Das ist Berlin.
Ja, oder? Schön. Damals war ich noch gar nicht in der Bezirksordnetenversammlung, aber ich habe als Bürgerdeputierte einen Antrag geschrieben dazu, dass... ich mache jetzt kurz einen Werbeblock für Lokalpolitik, weil die ist geil. Alle sollten eigentlich in die Lokalpolitik, weil da kann man wirklich auch mal so eine Wirkung des eigenen Engagements spüren, auch wenn es natürlich ein bisschen dröge und langatmig ist, aber es ist schön. Deswegen geht in die Lokalpolitik. Habe ich einen Antrag geschrieben, dass ich mir so eine Grünpfeile für Fahrradfahrer wünsche, wie sie in Paris ja Standard sind, dass du rechts abbiegen darfst. Immer
wenn
du rechts.
Ich habe schon mal, ich war schon mal vom Gericht, Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg, weil ich genau das gemacht habe. Als es geregnet hat mit Fahrrad über die rote Ampel nach rechts.
Ja.
Stuttgarter Platz.
Aber der Antrag wurde angenommen.
Mhm.
Und jetzt führen sie das zumindest, ich glaube, an einer Handvoll oder... Ja, irgendwie an 10 Kreuzungen oder irgendwie sowas führen sie das jetzt in Charlottenburg-Wilmersdorf ein, so einen Grünpfeil. Und das kam auch von einem CDU-Antrag, wollte ich nur mal gesagt haben.
Also zur Sicherheit, man darf noch nicht in ganz Charlottenburg
bei Rot abbiegen, wenn es einen Fahrrad-Grünpfeil gibt. Okay. Und das,
soll aber überall jetzt sein. Dann.
Also ich würde es mir überall wünschen und Berlin testet es jetzt auch eben, wie gesagt, so erstmal, also es muss halt eine Initiative dann auch vom Bezirk geben, das dann auch einzuführen, aber es ist jetzt rechtlich möglich in Berlin und schön wäre es natürlich, wenn es dann auch irgendwann mal in der Fläche eingeführt wird, aber mal gucken.
Und gibt es Fahrradstraßen, bei denen du sagst, das war meine Initiative?
Nee, ich war halt leider nicht lang genug da. Ich bin bei der Wiederwahl ausgestiegen, weil das beruflich für mich nicht mehr möglich war. Also einerseits Werbeblock für die Lokalpolitik, aber sie ist natürlich auch leider zeitintensiv. Mhm. Und also auch ein wichtiges Mandat, deswegen sollte man es auch nur machen, wenn man dann auch wirklich die Zeit investieren kann.
Und was war deine Lieblingsfahrradstraße, Friedrichstraße?
Nee, das finde ich tatsächlich war keine sinnvolle Initiative.
Warum?
Nee. Weil zu viel
FußgängerInnen?
Nein, zu viel Wirtschaftsverkehr da notwendig ist, wegen diesen ganzen Anliegern und so weiter. Und für mich war es auch keine gut investierte Fläche so als öffentlicher Raum, weil da sind ja nur Touristen und die ganzen Büroleute. Was ich halt schön fände, ist, wenn man das überdenkt, da wo auch wirklich dann Menschen wohnen und den ganzen Tag über dann auch wirklich einen Mehrwert davon haben, dass sie mehr öffentlichen Raum haben.
Also was ist deine Lieblingsfahrradstraße? Fällt dir eine ein?
Also die Linienstraße mag ich einfach sehr gerne, weil ich da oft langdüse. Bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es die Prinz-Regenten-Straße. Aber da sind mir zu oft Taxifahrer noch unterwegs. Mhm. Das ärgert mich. Aber was ich zum Beispiel schön fände, ist durchaus, das habe ich auch tatsächlich mal meiner Partei vorgeschlagen, sowas wie die Schlossstraße.
Stieglitz?
Nee.
Charlottenburg.
Charlottenburg. Na, da, wo die Ecke, von der du vorhin gesprochen hast.
Ah, ja.
Da ist sowieso eine Schule. Ach so. Das ist halt sowieso 30er-Zone, ne? Weil Schule und so weiter, da würde würden die umliegende Bevölkerung würde davon stark profitieren, weil man einfach wirklich schön nochmal mehr öffentlichen Raum hätte. Da spielen ja sowieso alle schon die ganze Zeit Buhl da irgendwie in diesem Mittelstreifen und sind da oft viel unterwegs. Also da würde wirklich so, die Stadt würde davon profitieren, weil mehr wirklich so gesellschaftliches Leben oder Platz für gesellschaftliches Leben stattfinden würde. Und da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Autoverkehr. Also diese Straße ist nicht irgendwie essentiell für den Verkehrsfluss in der Stadt. Und da gibt es jetzt auch nicht irgendwie 1000 Geschäfte, die ständig irgendwie beliefert werden müssen, sondern das, was es da vielleicht an Lieferverkehr gibt, das könnte man auch über die Seiten abbilden. Das wäre doch super.
Ich bin da ja aufgewachsen.
Ja. Jetzt widersprichst du mir.
Nee, aber du würdest dann quasi den Abschnitt vom Sophie-Charlotte-Platz bis zum Schloss zu einer Fahrradstraße.
Ja, ob den ersten Teil da vorne, weiß ich nicht, weil da
also ich bin genau an dem Kreisel aufgewachsen.
Genau, also ich wäre auf jeden Fall dafür ab dem Punkt, wo es dann diesen Mittelstreifen gibt. Mhm. Also Knobelsdorfer.
Ja, das ist der, wo der Kreisel ist.
Ja. Ob davor, weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht mal mit den Anliegern vorher darüber sprechen. Weil da gibt es natürlich viele Geschäfte und so. Mhm. Und Restaurants.
Naja, der angeblich beste Döner Berlins.
Ach, stimmt, wurde jetzt irgendwie, habe ich auch gelesen.
Wo Heidi Klum des Öfteren war.
Also ist die Referenz für die besten Döner Berlins?
Absolut, weil sie so viel isst. Also ja, wenn ich Stereotypen bleibe.
Aber wenn ich das vielleicht nochmal sagen kann, das fände ich halt wichtig. Also auch immer vorher mit den Leuten darüber sprechen, die da wohnen. Ne? Und das ist halt bei der Friedrichstraße jetzt so mäßig gut gelaufen.
Mhm.
Und dann nehmen wir noch die Richard-Wagner-Straße um und dann... Ja. Ist alles gut im Kiez.
Ich meine, die Kritik ist ja ganz bei diesen Verfahren ganz oft und was man wahrnimmt von den BürgerInnen, dass sie halt immer genervt sind von diesem mal so, mal so.
Ja, das war ja da sowieso fatal.
Genau.
Ja, ja.
Und da sind ja nicht nur diejenigen daran beteiligt, die in Verantwortung sind und das implementieren, sondern vor allen Dingen auch diejenigen, die dagegen sind. Und dann halt das dadurch blockieren. Und wohl wissend, dass bei den Bürgerinnen ankommt, naja, die sind in Regierungsverantwortung, alle werden sich auf die fokussieren mit ihrer Kritik, die in Regierungsverantwortung sind. Das ist ja auch leider Teil des Spiels.
Ich glaube, die Bevölkerung da war auch besonders genervt. Die haben jetzt auf jeden Fall auch CDU gewählt.
Ja, genau, die haben
da
CDU gewählt.
Da ist dann Lukas Schaal ins Abgeordnetenhaus gekommen. Ja.
Aber für die Sache ist es ja nicht gut.
Für was?
Diese Partei.
Das ist CDU gewählt.
Nee.
Finde ich schon gut.
Nee, dass halt das Gefühl vermittelt wird, eine Partei, die in Regierungsverantwortung, egal wer, ist alleine dafür zuständig, dass es dieses On-Off gibt. Hm. Weil das kratzt ja an den demokratischen Verfahren. Weil
das war ja auch die große Kritik bei diesem Pop-Up-Weg auf der Kantstraße zum Beispiel. Genau. Dass so einfach mal eben alles, was normalerweise an Beteiligungsverfahren und was so das Prozedere, was bei uns auch echt zäh ist, ne? Also da müssen wir auch mal ran, aber dass das alles einfach mal eben übersprungen wurde und dann so ein grünes Projekt, bam, wollten wir immer schon, jetzt haben wir es, weil wir jetzt wegen irgendwie Corona mal eben so Pop-up machen dürfen. Und dann war es da. Und das war wirklich, also das war auch für mich als Fahrradfahrerin echt schwierig, weil da war so eine Aggression auf der Straße. Mhm. Da waren die Leute wirklich auf 180, weil das halt so über ihren Kopf hinweg boom gemacht wurde. So klar war es für mich als Fahrradfahrerin nett, endlich mal da nicht irgendwie ständig an den parkenden Autos in der einen Spur vorbeizumüssen. Aber es war halt auch wirklich gefährlich, weil die waren dann so aggressiv, dass wenn du dann Pech hattest, da jemand einfach so ohne gucken rechts rum und dich halt umgehauen hat.
Das ist auch Berlin.
Dir wäre ja fast ein Fahrradfahrer auf die Motorhaube gesprungen, als du durch die Fahrradstraße bei uns da am Horstburg-Teilplatz fahren wolltest.
Ja. Ich meine, ich habe das schon.
Aggression gibt es schon überall.
Ich hab das schon mal gesagt. Ich bin Fahrrad- und Autofahrer. Manchmal unterscheidet das 3 Minuten und ich kriege dann halt den Hass ab von der. Also ich wechsle die Seiten quasi und kriege dann nach 3 Minuten den Hass ab.
Menschen hassen dich.
Ich wurde schon mal von Fußgängern jetzt schon 2-mal wirklich so geschlagen auf dem Fahrrad. Also die sind auch aggressiv.
Ja, und mein Schwiegeroper ist mal von einem Fahrradfahrer umgefahren worden und hat sich dabei die Hüfte gebrochen. Mhm. Und lag dann irgendwie wochenlang im Krankenhaus. Also irgendwie ein bisschen mehr Friede.
Frieden wäre schön, meine, auf der Straße.
Die Frage ist ja nicht, was man fährt, sondern wie man es fährt. Ne?
Genau.
Würde ich sagen.
Unser Podcast heißt ja Berlin.ost.migrantisch. Mhm. resoniert bei dir eigentlich Ost für dich? Ist das irgendwie als Charlottenburgerin, ja, ja. Westberlinerin, Europäerin?
Also ich bin schon als Westberlinerin aufgewachsen, muss ja. ich sagen. Und so in meiner Familie ist es auch immer noch so, Lichtenberg, Friedrichshain, da fährt man nicht hin.
In Friedrichshain nicht mal?
Nee. Ich habe mal ganz kurz, nachdem ich zurückgekommen bin nach Berlin, habe ich mal kurz in Friedrichshain gelebt.
Und niemand hat dich besucht.
Ja, nee, das war wirklich so, du lebst am anderen Ende der Welt. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es auch befremdlich, weil es so anders ist als mein Berlin. Also ich glaube, jetzt inzwischen löst sich das ja dann wirklich auch mal auf, aber so, ja.
Mhm. Über welches Jahr sprechen wir?
2011.
Okay, das ist ja nochmal eine...
Ja.
Oder? Du bist Friedrichshainer? 2011.
Ich bin ja dann nach Lichtenberg gezogen. Also 2011 habe ich in Lichtenberg gewohnt. Aber so, dass ich am Boxhagener Platz relativ viel Zeit verbracht habe, auch mit kleinem Kind und so. Und wir hatten das ganz oft, dass wir waren in so ein Hausprojekt gewohnt und wir hatten ganz oft so Interessierte, die dorthin ziehen wollten. Und wir hatten ganz, also Leute, die sich für Hausprojekte interessieren, also so selbstverwaltete, ökologische, sozialökologische Hausprojekte interessieren.
Also sind, so dezentral wie deine Demokratiegeschichte.
Sind zum größten Teil junge Ostberliner Familien oder ältere, meist alleinstehende Frauen, die als junge Frauen mal nach Berlin gezogen, nach Westberlin gezogen sind, so aus politischen Gründen. So, das sind die zwei Gruppen, die am häufigsten Interesse daran hatten. Und diese alleinstehenden älteren Frauen leben halt meistens in Charlottenburg. Mhm. Und das war ganz oft der Grund, warum die dann bei uns nicht eingezogen sind. Weil sie gesagt haben, dann besuchen mich meine Freundinnen ja nicht mehr. Und dann sind die dann immer in ihrem Charlottenburg geblieben. Schade für sie. Aber
also da ist schon das, schön.
Da hab ich viel Berlin kennengelernt. Schön, ja. So, ne? Und wenn die dann verstanden haben, dass es außerhalb des Rings ist, dann war es schon immer richtig schön.
Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch erst in der Pandemie mir mal die Zeit genommen habe und gesagt habe, ich muss mir mal den Osten von Berlin so richtig anschauen.
Ja, ja.
Und da war ich wirklich so ein Teil, also in Bezirken, wo ich einfach vorher noch nie da war. Mhm. Aber man auch irgendwie keinen Grund hat.
Was ist dein Lieblings-Ost-Berliner Bezirk?
Also ich glaube, am meisten bin ich tatsächlich dann doch irgendwie im Prenzlauer Berg, weil mein Bruder da lebt.
Mhm. Ja. Also da beim
okay, dann hat sich dein Bruder gegen deine Familie
ja, gerichtet. Das war auch ein Problem. Das war auch ein Problem.
Okay. Aber wir wollen keinen Familienstreit. Aber
das ist nein, nicht dagegen gerichtet. Aber er ist schon arg weit weggezogen. Ja, ja.
Prenzlauer Berg.
In den Einheitsbrei.
Nee, ja. Ist ja so lustig. Also ich meine, du hast noch nie in Ostberlin gewohnt, ich habe noch nie in Westberlin gewohnt.
Ja.
Dass das noch so funktioniert, ne? So.
Aber ich glaube, also bei den Jüngeren ja jetzt nicht mehr. Ich glaube, also weil ich jetzt halt ja wirklich noch so zu einer 88er-Jahrgang irgendwie aufgewachsen bin, wo da wirklich noch so auch so eine Trennung war in den Köpfen. Aber ich glaube, jetzt inzwischen, oder?
Das ist doch eine Frage an unsere HörerInnen.
Genau, aber wir hätten eine Triggerwarnung vor 88 setzen müssen. In unserem Podcast wird 88 nicht gesagt.
Quatsch. Nicht mal, wenn man in dem Jahr geboren
nein,
ist.
Nein, das macht nur Spaß.
Da muss man immer 87 plus 1 sagen.
Und migrantisch resoniert mit dir?
Ja, wobei auch da muss ich sagen, ich bin aufgewachsen ohne so ein Bewusstsein dafür. Also ich komme auch aus einer Familie, die sich ja offensichtlich dafür entschieden hat, mir die Integration leicht zu machen. Also ich heiße Susanne.
Das ist auch, also du wurdest auch so genannt, das ist keine Alliteration oder so. Das gibt es ja auch viel, das ist so eine... Christophs wohnen dann Christophs einfach nur, weil sie...
Nee, aber unter Polen war das, glaube ich, auch wirklich verbreitet, dass sie das wirklich auch den Kindern möglichst einfach machen wollten und dann auch, das war in meiner Familie nicht, bei uns wurde Polnisch zu Hause gesprochen, aber in anderen Familien wurde dann ja auch zum Teil einfach gar nicht mehr die Muttersprache der Eltern gesprochen. Mhm. Es gibt ja auch dieses Buch irgendwie, wie hieß denn das nochmal, von der...
ich weiß, wie du meinst.
Ja.
Ich weiß auch, welches Buch.
Aber Strebermigranten, also, genau. Strebermigranten. Ja, also mir war das Aufwachsen nicht so bewusst. Mhm. Irgendwie habe ich mich gar nicht so unbedingt verstanden. Eigentlich echt erst, als ich in die Politik irgendwie so reingerutscht bin, weil dann wurde das auf einmal hervorgehoben. Mhm. Aber so mein Selbstverständnis war nicht unbedingt einer Migrantin oder zweite Generation. Ja.
Ich meine, also das Buch, was du schreibst und die Literatur spricht ja auch von diesem Unsichtbarmachen. Also als Teil der polnischen Migrationsgeschichte in Deutschland. Mhm. Und ja.
Ja, mein Nachname zum Beispiel ist der Name meiner Mutter. Mein Vater hatte einen sehr polnischen Namen und wir haben den Namen meiner Mutter angenommen.
Hm.
Ja.
Und Berlin resoniert bei dir.
Total.
Ja. Sehr schön. Rekordverdächtig wieder.
Aber ist doch schön. Also wir haben jetzt nochmal richtig Werbung dafür gemacht. Geht zur Kommunalwahl, weil Kommunalwahl ist wichtig.
Ja.
Lokalpolitik, Werbung.
Ja.
Geht zur Europawahl, weil in Absolut. Europa werden wichtige Themen verhandelt und europäische Identität und europäische, das ist was Wichtiges, zumindest für dich. Also für mich
also,
auch.
Also ich hoffe für alle hier.
Für mich auch, aber ich kann ja nicht für alle unsere Hörerinnen sprechen.
Das kann ich nicht. Solange es sich nicht um das Europa der Vaterländer handelt, für mich auch, ja.
Und genau. Danke, dass du da warst.
Ja, und ja, ich danke. Meine spannende Westberliner Biografie, würde ich sagen.
Und sei vorsichtig jetzt mit dem Fahrrad wieder zurück.
Ja.
Durchs felixhafte Berlin.
Naja, du fährst ja auch, du könntest auch über die Linienstraße fahren.
Ja, stimmt.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke Schöner für die
Nachmittag
Einladung.
Mit dir. Und bis bald.
Bis bald.
Das war BOM, Berlin Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de